War nicht überhaupt so.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfrage, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, die Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Mensch, du bist richtig braun geworden nach dem Urlaub hier jetzt hier. 4-5 Wochen, ey. Richtig gut. Haben wir uns gut gehen lassen, wa?
Ich sag's dir, ey, geiles Wetter mitgebracht. Ich bin, bist du brown, kriegst du Frauen, hat mal ein weiser Mann gesagt. Läuft bei uns.
Wir sitzen uns gegenüber, das ist ganz krank. Also du bist zu Besuch in Düsseldorf. Erste Mal jetzt auch in meine neue Wohnung gesehen und so weiter. Und wir sitzen jetzt hier in dem bald neuen Podcast-Studio hier bei uns im Office, beim Spontant Office.
Ich dachte, hä? Das war doch kein Punkt. Du musst die Intonation doch machen wie bei einem Punkt. Du hast einmal gesagt,
ich hatte gerade einen Brainlag, ohne Scheiß. Okay. Also ich bin heute extrem müde.
Man hat es gesehen, aber das ist geil. Wenn Leute so reden, dass man irgendwie denkt, ja, der Satz geht natürlich weiter.
Ich habe meinen Gesichtsausdruck auch nicht verändert. Ich einfach angestarrt und gewartet, dass du jetzt vielleicht irgendwas sagst, was besser ist.
Ja, ich hätte irgendwie reingrätschen können. Ja, es ist ein bisschen chaotisch noch, aber irgendwie auch geil. Also ich finde, das hat so die geile Mischung aus richtigem Chaos, aber man merkt halt, hier passiert wirklich was. Also es geht voran. Und es ist nicht mehr komplettes Chaos, aber es ist geil, es ist schön, ich fühle mich wohl.
Wie geht's dir?
Ich bin müde, wirklich großer müde, man sieht's, glaube ich, und ich beginne, glaube ich, gerade eine ausgeprägte Leprakrankheit zu entwickeln. Also
du bist wie so eine Schlange und suchst irgendwie gerade deine nächste Evolutionsstufe und machst so eine Pellung, leitest du ein, glaube ich.
Ich weiß nicht, ey, vielleicht ist das Winterhaut, keine Ahnung, also meine Haut fängt gerade so ein bisschen
erste
an,
Frage
sich aufzulösen.
Ja. Ist, also du bist ja Neurodermitis-Patient, deswegen du hast ja wirklich, ich bin ja ein Verfechter davon, wenn ihr normale Haut habt, bitte vermeidet hier diese ganzen Pflege- und Feuchtigkeitsprodukte, die braucht eure Haut nicht, also eine gesunde Haut, aber da du ja wirklich Probleme hast, bist ja darauf angewiesen, hast dann so gerade mit trockener Haut immer mal wieder zu kämpfen. Wichtigste Frage für mich natürlich instantan, wirkt sich das auch auf deinen Lendenbereich aus? Also ist dein Hodensack davon geschützt?
Der ist davon komplett befreit tatsächlich, das ist die gute Nachricht. Nee, ich krieg das ja so klassisch im Gesicht und in den Armbeugen, so man kennt es. Manchmal so ein bisschen auf der Brust und am Hals. Keine Ahnung, das Ding ist ja, wenn du Neurodermitis-Patient bist, so wie ich, dann kriegst du ja irgendwie besondere Cremes, wenn es schlimm ist, nimmst du Cortison und so. Und irgendwann hat sich das ja mal so ein bisschen entwickelt, dass in relativ vielen dieser Feuchtigkeitscremes 10% Urea drin ist.
Yo!
So, ist halt Urin. So, und ich habe jetzt keine Creme mit, ich habe wirklich nur so eine scheiß parfümierte Creme und da wirklich mach es einfach nicht.
Pisse irgendwie mal mischen mit so ein bisschen Olivenöl.
Ich habe mich gerade gefragt, ob ich mich in der Dusche einfach vielleicht, also ob es irgendwie helfen kann oder ob ich mir was mixen kann, man weiß es nicht so genau.
Da würde ich auch gerne mal wissen, so was das dann für ein Urin sein muss, weil es gibt ja schon, gefühlt ist ja auch die Ekelstufe bei Urin ganz unterschiedlich. Wenn du extrem viel Wasser getrunken hast
natürlich.
Und du warst ja irgendwie healthy unterwegs und so, ist ja selbst so, wenn du dir 4 Liter Bier reinkippst, ist ja dein Urin ist ja wirklich sowas von transparent. Einfach Wasser und da hätte ich jetzt auch kein schlechtes Gefühl, da irgendwas mitzumachen. Da gibt's aber natürlich auch mal in Richtung dunkelorange und das will man sich tendenziell ja nicht ins Gesicht schmieren. Glaubst du, es gibt da große Unterschiede?
Ja, Mann, das hat ja schon eine krasse Range. Ich weiß auch immer gar nicht, was dann dieser gelbe Stoff wirklich ist, also ob das dann auch heißt, also klar, bist dehydriert und so, aber ob dann auch mehr irgendwelche Nährstoffe, die du nicht verarbeiten kannst, da drin sind oder was. Ich finde ja wirklich, also dieses absolut durchsichtige Urin, das ist destilliertes Wasser. Also damit kannst du von mir aus alles machen. Von mir aus kannst du da Bier mit brauen. Weil das ist wirklich, das ist ja quasi nichts. So, wenn das jetzt nicht noch so eine tendenziell warme Temperatur hätte, dann fände ich Ekelfaktor gleich null. Aber na klar, wenn du mal ein bisschen wenig getrunken hast und dann da wirklich einfach, also wirklich im dunkelgelb bis orange Bereich, da bin ich froh, wenn das weg ist. So.
Ich wäre mal bereit für so ein Experiment. Also ich habe das ja nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwie Urin getrunken oder probiert oder so. Aber eigentlich müsste man das mal machen, weil wir haben gerade so ein Format aufgenommen. Du saßt damit bei und dann haben wir einen Clip gefunden. Da hat dann so eine Frau behauptet, es gibt so einen YouTube-Kanal, da geht es dann so um Paula kommt oder so heißt der, mit irgendwie Sexgeschichten und die macht dann so halt sexuellen Content, wo sie dann so gewisse Sachen aufklärt und gerade auch so natürlich im Sinne von Damenbereich, das ist ja dann meistens der Hauptpunkt und hat dann das Thema angeschnitten und da Leute befragt mit hier Sperma schlucken und so, ob einem das wichtig ist so. Ganz ehrliche Meinung, also mir ist sowas immer so krass scheißegal. Ich kenne so viele Typen, denen das total wichtig ist. Und dann auch immer die klassische Antwort, ja, in so Richtung dieses Dominanz und dann ist das auch geil, wenn ich ins Gesicht wichse und so. Ist bei mir nicht ausgeprägt, Alter. Keine Ahnung, Mann, weiß ich nicht. Und dann kam aber von ihr, also Side Note, kurze Side Note, ganz wichtig, kam von ihr das Argument, dass man doch als Mann, man hatte das doch eh ja schon quasi in der Hand schon öfter, dann ist doch ganz normal, dass man dann mal schmeckt. und dass das so das Normalste der Welt war. Dann haben wir mal kurz so durch die Bank mal nachgefragt, wie das so bei ihm ist. Den Impuls habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich richte mich an die männliche Hörerschaft gerade. Weiß ich nicht, ey.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch eine gewagte These. Also wäre jetzt auch nicht das Erste, worüber ich da nachdenken würde. Keine Ahnung. Aber weil du dieses Urin-Trink nochmal gesagt hast, ich denke halt immer wieder an so Classic Bear Grylls Folgen zurück. Ne? Rest in Peace, Alter, auf D-Max damals.
Hast du schon diese Videos gesehen, wo das dann, also so Making-of von Bear Grylls, da muss man schon sagen, da zerspringt schon viel von der Fantasie.
Will ich auch nicht.
Wenn du da das Kamerateam siehst und dann steht er da so an so einem Felsvorsprung, wartet dann die ganze Zeit die Kameramänner, die drei, die um ihn herum sind, die bereiten dann alles vor und dann ist so, okay, geht los. Und dann fängt er halt an mit seinem, oh mein Gott, das wird jetzt so hart. Aber eigentlich, wenn du das siehst, die wahren Helden bei Bear Grylls
sind die Kameraleute, ne?
Ey. Die haben so einen Prügel, so einen Shoulder Rack am Start und müssen halt das machen, was er auch macht. Weil die Action-Shots sind ja real. Also ich weiß jetzt nicht, ob Bear Grylls dann wirklich mal in dem Caucus von so einem Tier mal übernachtet hat. Ja, also das ist auch eine geile Episode, muss man sagen, sehr interessant. Ich befürchte inzwischen, dass er es nicht gemacht hat tatsächlich, aber da gibt es ja schon so ein paar Szenen, wo man sagt, boah, Respekt, das musst du erstmal so machen und die Kameramänner, Mann.
Das ist wieder komplett so eine Information, die in die Kategorie fällt, Dinge, die ich nicht wissen wollte. Also die halt meine Illusion zerstören und mir nichts Positives geben. Also es macht meine Welt nicht besser, dass ich es jetzt weiß, es macht sie sehr viel schlechter, danke dafür. Ich war immer noch so, ich dachte, ich hätte mal wirklich gehört, dass die halt wirklich nur 1:1, also er und ein Kameramann,
ja,
der halt auch so ein Survival-God
ist. Vielleicht mal so, aber...
Das finde ich wirklich enttäuschend. Da frage ich mich, warum veröffentlicht man das? Also auch Bear Grylls hat doch keine Interesse daran, diese Magie daraus zu nehmen.
Ich bin eh kein Making-of-Fan. Ich will das auch nicht sehen.
Doch,
ist halt gerade wieder echt total.
Mittlerweile voll. Ich habe so ganz viel gegrindet.
Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich fand richtig geil, zum Beispiel hier, da einer deiner Lieblingsschauspieler, den ich tatsächlich, also ist ein bisschen Meme, aber ich finde ihn auch wirklich ein bisschen overrated. Meme. Der Benedict Cumberbatch da.
Ah, okay.
Und der hat ja hier Smaugs Einöde.
Hobbit.
Er ja genau im Hobbit hat er die Riesenschlange da, hat er vertont und ja auch nicht nur vertont, sondern er wirklich auch gespielt.
Ach krass, das wusste ich
so
nicht.
So diese Clips gibt's dann, wie er so am Boden rumrobbt und dann auch die Mimik und die Gestik macht und dann das hier über CGI, er quasi zur Schlange wurde.
Ach krass,
und
okay.
Sowas ist ganz krank. Oder auch so der Klassiker mit Gollum, also wir sind jetzt gerade sehr in dem Universum. Das gucke ich mir gerne an. Ansonsten, du hast es, glaube ich, noch nicht geguckt. Es ist ja gerade so ein Ultra-Hype um hier dieses Squid Game. Squid Game, diese neue Serie. Ich muss echt sagen, sehr sehenswert, ohne Scheiß.
Okay.
Dann hast du jetzt ja irgendwie erzählt, das wäre so ein Ding mit, das gab es 2008
schon. Ja, ich habe das nur mal gehört. Das ist irgendwie, das glaube ich, ein Koreaner, der Regisseur oder der Drehbuchautor oder was auch immer. Dass das Drehbuch schon ultra alt ist und er das nur halt nicht verkaufen hat können, also keine Produktionsfirma gefunden hat und so komplett an der Armutsgrenze gelebt hat, alles verkaufen musste, was er hatte, nochmal $50 irgendwie für sein letztes Hab und Gut und jetzt halt voll durch die Decke gegangen ist.
So krass. Boah, ich hoffe, der hat einen guten Deal bekommen, endlich, dass er da so ausgebeutet wurde, weil das Ding schießt ja so komplett durch jedes Wohnzimmer gerade.
Ja, wird schon gut gehen. Aber ey, nee, also dass du kein Making-of magst, verstehen. Ich habe ganz viel mal diese Harry-Potter-Schiene gegrindet und da dann auch so diese ikonischen Szenen, so wie die gedreht werden, finde ich dann schon spannend, ne? Weil ich bin ja auch Idiot, also Technik-Idiot, ich weiß es halt nicht. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viel Real-Life-Footage brauche ich, damit ich CGI-mäßig was Geiles draus machen kann. Brauche ich überhaupt noch irgendwas? Also wieso muss Benedict Cumberbatch im Hobbit da überhaupt noch irgendwie rumhampeln? Nur um es leichter zu machen für die anderen Schauspieler, damit da halt jemand ist? Oder macht es das wirklich einfach? Weil ich hätte mal gedacht, das wird eh alles einfach so zusammengebastelt und fertig ist so, ne? Aber da sind dann Szenen bei Harry Potter, wie irgendwie Neville Longbottom, Grüße gehen raus, guter Mann, diese Brücke verteidigt im letzten oder vorletzten Film oder was, als sie angegriffen werden. Mega gute Szene und dafür haben die halt eine komplette Brücke da 10-mal ins Studio gebaut und dann hatten sie halt aber nur einen Shot, weil halt dieses Einstürzen nur einmal gedreht werden konnte, das musste dann halt sitzen, ne?
Sowas
war
geil,
schon
das
derbe
ich,
spannend, Alter. Also wirklich, wirklich nice.
Und noch einmal, boah, doch stimmt, das war auch ein gutes Making-of von Jerks halt. 4. Staffel läuft ja gerade. Du hast noch nicht geguckt, ne? Weil du keinen Join hast.
Ich habe keine Sekunde Jerks mehr.
Ich bin wieder in die Abo-Falle getappt. Zweimal. Zweimal tatsächlich.
Kannst du mir ein Passwort geben?
Ich könnte dir, also es läuft, glaube ich, noch so, ja, ich könnte dir für 2 Wochen oder so könnte ich nochmal meinen Join geben.
Perfekt, ich biete dir einen 5er an.
Boah, das ist ein total guter Deal. Ich glaube, es kostet gar nicht so viel mehr.
Ich biete dir einen 3er an. Euro.
Ist wieder großartig und da halt zu sehen, wie die das drehen und ja wirklich mit diesem ehrlichen Prinzip. Ich meine, das behaupten ja immer viele, ja, wir improvisieren übrigens auch total viel. So prätentiöse Scheiße.
Ja, behaupten
wir
auch seit Jahren.
Und bei Fari, Yadimir oder Yadim oder wie der heißt. Und bei Christian Ulm ist es halt wirklich so, dass es einfach kein fucking Script gibt. Und wenn du diese Serie aufgesaugt und geliebt hast, das zu checken, was da dann wirklich für eine kranke Scheiße aus denen rauskommt. Und meine Lieblingsanekdote dazu ist diese eine Episode, ist jetzt kein Spoiler, wo Joko Winterscheid mit dabei ist. Und Joko habe ich dann auch mal, ich habe hier AWFNR, habe ich einmal wieder gehört, weil Christian Ulm zu Gast war. Geile Episode. Schön. Und da ging es genau darum, dass sie sich nochmal drüber lustig gemacht haben. Joko liebt Jerks, hat die Einladung bekommen, dass er ja bei Jerks mitmachen kann, hat sich gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten mit 12. Also wirklich so richtig krank. Und dann, er kommt natürlich hin, weiß gar nichts, weil er schon wusste so, okay, die improvisieren viel, ich habe keine Ahnung, aber wird schon irgendwie cool werden. Was ist, Christian Ulm dachte halt so, das war abgesprochen so mit seiner Managerin oder irgendwas. Die einzige Szene, wo er benutzt wurde, ist, er geht an denen vorbei. Er geht an Christian und an Fari vorbei und sonst macht er gar nichts.
Oh Mann,
und dann war
sie
der schon vorbei und dann hat er so die ganze Zeit gewartet, ob vielleicht noch was kommt, es kam einfach nichts mehr.
Ja, aber RIP, also wirklich F in den Chat an Joko, das tut halt wirklich leid so. Aber ist dann der Gag der Serie, dass es halt ein Joko Winterscheidt ist,
ja,
den man erkennt,
ja,
und es absurd sein soll, dass der halt nur einmal durchläuft?
Das
oder
hat
er
halt erklärt, dass es so die Metaebene war, dass genau, wenn halt so ein Joko da ist, dann ist ja der Klassiker, so Cameo vom Superstar, und Joko ist ja schon A-Lister, dass dann alle erwarten, dass er ein großer Teil ist. Und das ist dann halt die Metaebene, ist dann halt, Joko ist da, total krass, aber man benutzt ihn einfach gar nicht. Er geht nur wirklich nur einmal kurz durchs Bild.
Finde ich eine gute Idee. Und ich finde eh, also die beiden zusammen sind eh total nice. Die waren auch öfter mal bei Hotel Matze hier, so Interview-Podcast-mäßig. Die haben irgendwie eine lustige Dynamik, weil irgendwie feiern die sich, irgendwie finden sie sich auch ein bisschen seltsam. Und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die haben mal Werbung gemacht für, ich weiß nicht, ey, Sony, O2 oder so. Ich glaube, für irgendein Mobilfunk. Ich glaube, es war O2. Und haben die quasi über Instagram Stories ausgespielt, die beiden. Und es ging immer so back and forth quasi. Ulm hat irgendwie was in seiner Story und es ging irgendwie darum, nee, es war PayPal, glaube ich, dass die sich gegenseitig Geld geschuldet haben, weil so, hey, wir waren doch zusammen essen und ich habe für alle bezahlt. Okay. Du hast gesagt, du gibst mir irgendwie noch einen 20 rüber. Hast du nie gemacht übrigens, was denn da los? Dann halt Story von Fari, der irgendwie darauf geantwortet hat und das halt so über jeweils 20 Stories und am Ende war es halt Werbung für PayPal im Sinne von, hey, ist doch voll einfach, kannst du mir nochmal eben rübergeben. Fand ich so Next Level Shit. Also die sind echt, die machen das schon ehrlich richtig gut und immer diese Story zu sagen, keine Ahnung, wir wissen eigentlich auch nicht genau, was passiert und dann lassen wir einfach mal Kamera laufen und gib ihm. Finde ich mega nice und ich würde meinen linken Hoden dafür geben, mal Outtakes von Jerks zu sehen. Stell dir mal vor, also die haben ja eh schon Schamgrenze, ne, komplett auf ein anderes Level gehoben und eigentlich gibt es keine Outtakes, ne, weil eigentlich ist so, alles was hier passiert ist real und darf auch gesendet werden. Safe wird es da auch noch Outtakes geben, die einfach nicht gehen, aus was für Gründen auch immer. Die müssen ja einen Cringe-Faktor haben. Ey, stell dir mal vor, die geistern irgendwann rum, ey. Oh,
das ist die gewissen Serien, ey. It's Always Sunny in Philadelphia oder so, meine Lieblings-Comedy-Serien. Oder ganz krank auch Chris Pratt in, wie heißt die Serie nochmal? Wo auch so Office-Szenario, ich komme gerade nicht drauf, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Highlight. Vielleicht mache ich vielleicht mal in die Episodenbeschreibung oder irgendeinen Scheiß, mache ich wahrscheinlich eh nicht. Keine Ahnung. Aber sowas ist Hammer, ja, es ist, ey, Wahnsinn. Du hast mich gerade auf eine gute Idee gebracht, ey, diese PayPal-Bezahlung, wir werden das später, Lebensbibel machen wir nochmal. Mhm. Du hast ein paar Fragen aufgeschrieben, du hast
so
mir zwei geschenkt.
So
und eine
es.
Kommt auf jeden Fall nochmal dazu, weil ey, dieses PayPal-Ding, ich muss echt sagen, ich kriege immer so ein bisschen PTSD, wenn es losgeht. Du bist in einer großen Runde und dieses, ja komm, lass mal Pizza bestellen. Mhm. Und dann, was passiert natürlich? Irgendwer soll dann vorstrecken PayPal und was da für ein Betrag, also diese Dunkelziffer von dem Betrag, die dann natürlich nicht überwiesen wird in der großen Gruppe. Deswegen, komm, wir machen es jetzt einfach direkt. Also wir bleiben dann vielleicht nicht jetzt direkt bei der Lebensbibel, aber ich muss es jetzt loswerden. Ich will von dir wissen, ab welcher Anzahl von Menschen in einer Runde bist du nicht mehr bereit zu sagen, okay, komm, ich streck vor für PayPal, weil die Gefahr, dass dann einfach so diese klassischen 2, 3 bis vielleicht 7 einfach dir nicht das Geld geben werden.
Boah, ey, also das Szenario kennt jeder. So.
Ja.
Absolut safe.
Es ist so unangenehm, weil du willst auch nicht hinterherrennen und dann
natürlich
noch nachfragen.
Und das ist eigentlich auch schon mal, bevor ich die Frage beantworte, das ist das Dümmste überhaupt, weil, Fun Fact, und du kannst es gar nicht wissen, aber mir ist genau das passiert und zwar hier, in der Mitsubishi Electric Hall ist mir das passiert, bei der German Beach Trophy 2.0, als ich hier als Gast war und ein bisschen mitkommentiert habe und so, habe Pizza bestellt im Wert von, ich glaube, 117 Euro oder
so
ähnlich. Also es war relativ viel.
Oh, lass mich raten, warte, du hast Geld bekommen.
Ja. Man musste bar zahlen und das war, glaube ich, und ich hatte aus irgendwelchen Gründen relativ viel Bargeld. So, und hab das dann hier vorne am Tor abgeholt und so. Es waren irgendwie 8 Pizzen oder so, keine Ahnung, vielleicht ein paar mehr. Hab die dann irgendwie reingeschleppt, allen Leuten gegeben und so. Und ungelogen, ich glaube, es waren so 8, 9 Leute. Ich glaube, 2 davon haben mir jemals Geld gegeben. Also meine eine Pizza, die okay war, aber auch nicht geil, hat so 95 Euro gekostet oder so. Und dann geht halt genau das los. So, warum fällt es einem schwer, hinzugehen zu den Leuten und zu sagen, Diggi oder Diggerin, du schuldest mir... Diggerin ist komisch. Ich krieg noch einen Zehner von dir von PayPal oder so, ne? Irgendwie macht man's nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber ich hab's dann halt nicht gemacht. Und es ist ja nicht so, dass ich schwer reich bin und einfach sagen könnte, fuck it, sowas interessiert mich, die 90 Euro, das ist voll viel Geld. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, bin ich auch ein bisschen gebranntes Kind. 4. Also wenn wir 4 Leute sind, mache ich's noch. So, Szenario, 2 Paare treffen sich, keine Ahnung, oder andere Vierergruppe. finde ich okay, da bist du meistens, wenn du bestellst, jetzt auch nicht viel mehr als 50 Euro vielleicht los oder so. Das finde ich irgendwie in Ordnung, aber mehr, ich mache es einfach nicht. Ich mache es wirklich nie und ich bin wirklich auch der Mensch, der andersrum dann auf der Seite sitzt, von wegen, dann mach es wirklich sofort. Bevor ich das esse, schiebe ich dir die Kohle rüber, weil ich weiß genau, es kommt ja nicht an. Aber es gibt Freundeskreise und je nachdem, in welcher Konstellation ich unterwegs bin, gibt es halt auch Leute, die dann halt Plus machen. Also weißt du, wenn du derjenige bist, der auslegst, dann wird es für dich quasi günstiger.
Ach weil, krass, weil du dann so sagst, ja hier, du schuldest, du rundest ein bisschen auf.
Genau, weil die Leute
ja,
halt,
ich glaube, jeder schuldet dir 15.
Genau, wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie deine Pizza hat.
Du willst nicht der Hurensohn sein, der
Euro.
Mit einem Zettel hingeht und dir wirklich sagt, bitte 10,73 Euro.
Ja, und wenn ich dir sagen würde, ich krieg 13,45 Euro für die Pizza, würdest du mir 14,15 Euro geben. Safe.
Ja.
So, weil niemand tippt das ein.
Aufwand, das einzutippen, ja.
So, was eigentlich absurd ist, weil eigentlich runde doch ab oder so, keine Ahnung. Also ich glaube, dann wenn du so Ehrenleute im Freundeskreis hast, geht's. Aber ich würde echt sagen, also mehr als 4 mache ich nicht, tut mir leid.
Das ist ein interessanter Scam. Immer sozusagen, kann wer vorstellen? Ja, ich mach. Kein Problem. Und dann schuldet mir alle 18 Euro für die kleine Margarita.
Aber so ein typischer Scam, so High Risk, High Reward. So, ne?
Also, ey, ich habe auch noch diese eine Szene im Kopf, weil wir gerade reminiscen mit der German Beach Trophy, als du da warst. Wir saßen da auch einmal in dieser Riesenrunde. Es war halt wirklich, wir haben uns dann immer in der Jugendherberge, war in der Lobby halt immer richtig viel los und es war aber schon so, ich glaube, es war wirklich Ende-Event. Wir waren alle durchgerockt des Grauens, wir hatten auch in unserer kleinen Gruppierung, Jan war glaube ich noch mit dabei und ich glaube noch ein anderer, ich erinnere mich gerade nicht mehr so richtig und dann saßen wir da, Martin war auch noch mit dabei, safe, und dann saßen wir da zu viert und hatten auch keinen Bock auf den großen Trubel, haben uns so ein bisschen separiert an so einem kleinen Tisch und hatten halt irgendwann Hunger und dann ging es halt wieder los so, wir sind Veganer, Domino's bestellt, hier noch diesen Code rausgesucht. Und wir wussten halt, fuck man, das wird gleich Thema sein, dass alle bestellen wollen. Und dann meinte ich noch so, ey, jetzt komm, lass mal bitte jetzt alleine durchziehen.
Einfach schnell durchziehen,
ja. Wir regeln das so, dann haben wir jetzt unsere Pizza und ey, habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf, ja. Die große Scheiße. Ich bestell das, also auch alles sauber gelaufen in dem Fall, wir waren nur zu viert, deswegen vielleicht auch eine gute Grenze, die du gewählt hast. Ja. Und 5 Minuten später kommt dann jemand zu unserem Tisch und fragt so, Jungs, wie sieht's eigentlich aus, wir wollten jetzt Pizza bestellen, wollt ihr auch was? Wir gucken uns kurz so an, kriegen so ganz große Augen und schon so ein bisschen Panik und Angstschweiß. Jan zieht einfach Folgendes durch, er lässt es minimal durch seinen Kopf gehen und zieht dann einfach durch zu sagen, nee, wir haben keinen Hunger. Und wir haben 7 Minuten später unsere Pizzalieferung bekommen, auch von Domino's, die dann später auch bestellt haben.
Ey, die Antwort habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das ist natürlich einfach absolut glorreich. Aber das ist für mich auch wieder so ein Ding. Das ist natürlich total schwierig. Hätten wir eigentlich einmal in die Runde fragen sollen, ey, wir bestellen Pizza, hat jemand Bock? Doch, hätten
ehrlich.
Wir machen sollen. Hätten wir machen sollen, weil die anderen haben es ja direkt gezeigt.
Ja, aber was
ist
passiert
ja
denn dann? Du musst dich dann mit 20 Leuten auseinandersetzen.
Ja, klar. Und es dauert natürlich viel länger so, weil
dauert
dann musst du
länger,
warten, bis alle
Geld
Pizzen fertig sind.
Auf jeden Fall nicht zurück.
Ja, es ist so ein Grenzfall, finde ich. Aber also die Antwort dann ist, das finde ich eh so geil, was im Gehirn passiert, wenn du in so eine Stresssituation gebracht wirst. Ja, du wirst in so eine Stresssituation gebracht und weißt, du hast jetzt irgendwie nur ein bisschen ungeile Möglichkeiten. Du musst ein bisschen flunkern wahrscheinlich und entscheidest dich dann für die super bolde Schwachsinnslüge, die halt sofort auffliegt. Ne? Also dieser Weg. Nee, danke, wir haben überhaupt keinen Hunger. 5 Minuten später kommt die Pizza. Weiß nicht, was macht man, ey? Hättest du im Zweifel sagen können, ach, naja, wir machen ja vegan
sein.
Und so. Oder
das
schau, wir haben gerade schon.
Ja, ja, ja. Es war ja sogar eine Person, die es verstanden hätte.
Ja.
Hätten wir gesagt, so, sorry, Mann, wir hatten echt Hunger und wir wollten das jetzt einfach schnell durchziehen, wir hatten keinen Bock, jetzt alle zu fragen. Hätte er gesagt, so, ja, man kann ich verstehen, kein Ding. Aber dann einfach straight up ins Gesicht zu lügen, mit einer Lüge, wo man weiß, die fliegt in spätestens 7 Minuten auf. Das ist so herrlich, ey.
Ach Gott, ey, ja. Lügen, ey, wir haben schon so oft drüber geredet, ne? Es ist einfach, also in welchem Szenario man darf und in welchem nicht und so.
Wollen wir mal Werbung dafür machen, dass man aufhören sollte, bei Lieferando zu bestellen?
Ja, aber bin ich maximal Hypocrite, weil ich mach's halt trotzdem
echt?
Auch, leider, weil ich zu faul bin, dann den Weg irgendwie zu gehen, direkt an das Restaurant oder was zu gehen, muss man natürlich eigentlich, ich habe irgendwann mal gehört, ich glaube 35% ist glaube ich der Average, 30 bis 40, also ich glaube es sind irgendwie 35%, den ein Restaurant abdrücken muss, halt an Provision für die Vermittlung der Bestellung, da kannst du dir dann ausrechnen, was für eine Marge haben die auf dem Essen, da bleibt halt nichts, also da bleiben
ja,
wirklich
ja.
Centbeträge
ist
von einer
krass.
Pizza bleiben noch übrig und sprichst du mit dem Gastronom und sagst ja, warum machst du es denn? Also, ne, das lohnt sich doch nicht. Einzige Antwort ist ja, wir müssen. Also, du hast keine Wahl. Als Gastronom, im Normalfall
das
hast du keine
Volumen
Wahl.
Rein, so klar.
Du musst,
wenn du gut
also du hast keine
bist
Chance.
Bei Lieferando.
Ja, weil du halt diesen scheiß Monopolisten hast, der ihr mittlerweile auch alles aufgekauft hat, ne? Also, keine Ahnung, Pizza.de und Co., das ist ja irgendwie alles mittlerweile unter einem Dach irgendwie gelandet. Und du kannst es dir einfach nicht erlauben, es nicht zu machen, weil die Leute halt zu faul sind, den Weg zu gehen, bei dem gleichen Restaurant, wo du über Lieferando bestellst, anzurufen und zu sagen, hallo, ich hätte gern 3-mal Nasi Goreng oder so.
Ja.
komisches Gericht übrigens.
Boah, auch also total sehr komisches Gericht. Also ich finde, der Name ist irgendwie gut, aber es ist
es
so
gibt
kacke.
Doch zwei Gorengs. Es gibt Nasi-Goreng und Barmi-Goreng.
Ich
ne?
kenne den Unterschied nicht. Ich glaube, eins hat Hühnerfleisch und das andere ist, glaube ich, nur Gemüse oder so.
Klingt irgendwie wie zwei Badmintonspieler aus Südkorea. Nasi und Barmi-Goreng.
Das beste Doppel der Welt. Nasi und Barmi-Goreng, ey. Dominieren die aber wieder die Welt. Das ist ein
Badminton-Doppel ungeschlagen.
Nicht zu schlagen.
So ja, aber das ist ja genau das Ding, ne? Dann einfach irgendwie, du machst es dann nicht, weil es ist natürlich nicht ganz so convenient. Im Zweifel kannst du da vielleicht nicht in so einer einfachen Online-Maske bestellen,
ja,
sondern musst anrufen und so weiter und so fort. Aber ey, ohne Scheiß, großer Aufruf an mich in erster Linie, das einfach mal wieder zu machen. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich es gemacht, man muss es einfach machen. Also dann ist der Support halt wirklich riesig, ne? Weil dann bleiben, musst du ja mal überlegen, dann bleiben halt 40% mehr oder 35% mehr von diesem Betrag bei dem Restaurant und ja, gehen nicht an einen Multimilliardenkonzern, der halt ein Monopol hat und halt auch nicht besonders viel dafür tut, da irgendwie, keine Ahnung, was an der Situation der Gastronomen zu ändern.
Ist halt, ich mache aber auch keinen Vorwurf, Mann. Das ist so krass. Also die Welt ist inzwischen so, auch zu Recht, auf Convenience aufgebaut, weil es halt einfach auch ein solides Prinzip ist. Aber deswegen hat sich das einfach so durchgesetzt, dass man da nicht drüber nachdenkt, dass es so Konsequenzen haben könnte. Wahrscheinlich denkt ja, man dann ja sogar, oh, ist doch gut für die, wenn die dann bei Lieferando hier Top 10 irgendwo auftauchen, in Essen-Borbeck oder so. Aber es ist halt wirklich nicht so geil, ey. Ich muss ja zugeben, dass bei mir hauptsächlich, weil die meisten Bestellungen, die ich mache als Veganer, ist wahrscheinlich echt so Pizza Domino's.
Ja,
weil die halt diese geile Vegan-Barbecue haben, die wirklich lecker ist. Mit so einer geilen, ich weiß auch mal, was für eine Soße ist.
Ja,
okay,
keine Ahnung, Currysoße. Mega. Ja,
absolut
irgendwie so eine Cocktail-Currysoße, keine Ahnung.
Vegan Hähnchen, Stück Filet, Stücken da irgendwie drauf. Richtig nice. Und bei Domino's ist es halt immer so, da ist auch eigentlich bekannt, die haben halt immer kranke Codes dabei und ich mach das dann halt immer. Also wenn ich die Wahl habe, jetzt zu sagen, hier so komm, 3 Pizzen, 30%, dann ziehe ich da halt einfach immer durch und ich sehe so viele Menschen, die dann immer drauf scheißen und bei Lieferando dann 2 Euro draufzahlen. Ich weiß nicht, ob mich das geizig macht, aber das sowas kann ich nicht lassen. Also wirklich nicht, kann ich nicht lassen.
Also da hast du mir das auf jeden Fall beigebracht, dass es so ist. Und ich habe es bisher auch dann nicht gemacht. Also es ist wirklich, also bei Domino's muss das ein Ding sein, ne? Das ist wirklich 3 Minuten googeln max und du ja, hast sofort einen Gutschein. Machst du es bei anderen Sachen auch?
Also, ich gucke immer schon gerne, ja, auf ja? jeden Fall. Ich bin ja eh Angebotskäufer, auch beim Bier.
Ja, aber dann müsstest du eigentlich auch so auf Groupon oder solche Seiten gehen, boah, wo nee, halt immer irgendwas ist. Oder eigentlich, wie ist das noch hier, diese, Mann, wie ist denn diese Plattform noch? Die gibt's wahrscheinlich immer noch, wo du halt einfach alle Sachen so vergünstigst. Dann kriegst du noch vergünstigst eine Jochen-Schweizer mhm, Thai-Massage mit gleichzeitigem Bungee-Jump. So.
Mit Happy End. Absolut, Happy End beim Bungee-Jumping. Also
absolut unsinnig.
Alter, das wäre krank, oder? Stell dir mal vor, so, du machst Bungee-Jumping, Co-Bungee-Jumping. Und nebenbei, also du bist so zusammengesteckt, dass nichts passieren kann.
Ich habe das Gefühl, ich ahne, in welche Richtung das geht.
Und du gehst so, du kriegst bei diesem maximalen Excitement-Level so, weil das ist ja, hört man ja auch immer wieder, ist in Filmen auch ein Szenario, dieses so, oh, wir sterben gleich alle, so komm, lass nochmal miteinander uns, schlafen. Weil wir haben jetzt beide Todesangst, lass mal schlafen, miteinander schlafen, dann ist es richtig geil. Und du kriegst dann bei diesem Bungee-Jump, kriegst du einen gekurbelt von der Person, die neben dir darunter fliegt.
Nasi und Barmi-Goreng beim Bungee-Jumpen, die sich dabei gegenseitig pleasern, ja. Weiß ich nicht, nee. Es wäre auch, glaube ich, in so einer unmittelbaren Todesangst wäre Geschlechtsverkehr nicht meine erste Intuition, glaube ich.
Meine auch nicht, aber es muss bestimmt total geil sein. Es ist doch, also ich muss, wurdest du schon mal gewürgt?
Nein, nein.
Ich auch nicht. Soll ja, ist ja auch ein Ding, offensichtlich.
Ja, ja, voll. Aber so, da ist es ja ein anderer, das ist ja nicht das Gleiche. Also da ist es ja nicht das, was dein Rausch steigert, ist ja nicht das Gefühl, dass du gleich das nicht überleben könntest, sondern das ist ja irgendwie,
ja,
keine
gut,
Ahnung,
ist,
irgendwie
diese
Sauerstoff,
teilweise
mangelnde Sauerstoffzufuhr tut irgendwas in deinem Gehirn und so, dass sich das dann halt irgendwie krasser anfühlt, keine Ahnung was.
Aber manche treiben es ja, glaube ich, so krass, dass du wirklich halt so denkst, so, oh, jetzt könnte es hier gleich vorbei sein und dann verlässt du dich halt drauf durch diese krasse Vertrauensbasis dann zum Partner, dass er dich halt nicht umbringt.
Habe ich gerade eine Serie zu gesehen. Es ist wieder passiert, ne? Es ist wieder passiert. Netflix. Ich habe nach wie vor von dir irgendwo auf meinem Handy eine Liste.
Da guckst du wieder. Ich gucke jetzt IMDb nach, hat wahrscheinlich 6,3 die Serie, die du gerade guckst.
Ich guck gleich nach. Ich habe sie durchgeguckt. Hab da eine Liste von dir von Sachen, die ich nochmal gucken müsste an Serien und so. Und habe es halt nie getan und bin dann irgendwie bei so einer, ich fand sie gut oder ordentlich auf jeden Fall, aber wieder so eine, ja, keine Ahnung, britische, in dem Fall irische Krimiserie über 3 Staffeln, die einen
ja,
Fall
wobei,
behandelt.
Das hört
und
sich
da
nicht
geht's,
so schlecht an.
Geht's tatsächlich auch um so genau diesen jemanden, der halt viel wirkt und dann aber tendenziell auch einen Schritt weiter geht und so. Ich gucke jetzt nach, was sie hat. Ich bin gespannt.
Ja.
Sie heißt The Fall bei IMDb.
Oh mein Gott, The Fall ist mega gut. Willst du mich verarschen?
Siehst du, dann bin ich doch voll der.
Ja,
guck mal,
die ist
hat
sehr gut.
Was ist denn bei Serien? Aber bei Serien gibt's eine andere Metrik, ne?
Nee, also, bei Serien 8, geht 1. ab.
8,1.
Oh, 8,1.
Sind Serien gut oder was würdest du sagen? Du bist ja vom Fach.
Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die richtig guten Serien gehen so bei 8,5 los.
Ach krass. Okay.
Aber es gibt schon auch noch ein paar, die sind drunter und dann ist es halt Geschmackssache.
Na okay, also 8,1. The Fall, habe ich durchgeguckt, hat mir gefallen.
Ja. Nö, die ist stabil. Da hast du nichts falsch gemacht. Okay, also es gibt schön bessere, du solltest mal deine Bucketliste langsam mal abarbeiten.
Ja, fair.
Aber das ist eigentlich schon in Ordnung.
Ja, geil.
Ich hatte letztens meinen Triebtäter-Moment, meinen allerersten.
Ach du Scheiße. Ja. Also, bevor du die Geschichte erzählst, es war nicht dein allererster. Das kann,
wie?
Naja, du bist schon notorisch an der Grenze zum Schwerverbrechen.
Nee, ich hatte, boah, das war ganz unangenehm. Ich habe wirklich eine schlechte Angewohnheit und das ist so, weiß nicht, kratzt mir halt so relativ viel an den Eiern, muss ich sagen. Also ich bin da schon immer ganz gut da unterwegs.
Ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Ja. Ist wirklich so, ne?
Ja, ja, total.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist aber daran, dass das ist dann mein Rasurmanagement, dass ich zu oft in diese Stage komme, dass es halt einfach juckt.
Ja.
Und nicht so, dass ich mich da wund kratze, was aber auch schon mal passiert ist, ja, sag ich ganz ehrlich. Also ja, da kann ich Nori manchmal nachfühlen. Der ist auch so ein Kandidat, der sich da in dem Bereich ganz gerne mal wund kratzt.
Es passiert einfach, ja.
Und dann hatte ich letztens dieses, ich gehe aus dem Büro raus. Wir wollten, glaube ich, irgendwo hin. Ich glaube, ich musste mit Schnetterli, musste ich irgendwo hin. Musste auf sie warten, weil irgendwas war, keine Ahnung. Und dann hing ich halt draußen, hol dann so mein Handy raus. Guck TikTok und ihr dürft nicht vergessen, hier so bei unserem Büro, das ist in so einer Riesenhalle, wir haben hier so einen riesen Parkplatz. Also
ja,
das ist so eine Eventhalle, wo theoretisch Peter Maffay vor 20.000 Leuten sein Konzert macht und dementsprechend ist auch der Parkplatz. Nebenbei ist ein Park und der ist schon sehr abgeschottet, vor allen Dingen, weil hier gerade Corona-Testzentrum ist. Hier sind eigentlich nur Securities und wir. Wenn du auf diesem Parkplatz rumläufst, kannst du gefühlt alles machen, dich sieht niemand.
Ja.
Da kannst du Drogen verticken und dann kannst du machen, was du willst. So, ich muss warten, hab 5 Minuten zum Überbrücken, hol mein Handy raus, gucke TikTok. Also Szenario, jemand sieht mich, wie ich mein Handy in der Hand habe und halt auf mein Handy gucke und dabei auch sehr fokussiert bin. Dann habe ich halt einfach durchgezogen, dass ich dann meine Eier gejuckt habe, so in aller Öffentlichkeit. Also ich hatte meine Hose so leicht offen und war mit der Hand in der Hose. Habe dabei TikTok geguckt. Wirklich sehr, also das war ein sehr,
eine
sehr intimer Moment.
Eine Verkettung unglücklicher Umstände. So.
Aber auch wirklich ein sehr roher Moment. Also da war nichts Falsches dran an diesem Moment. Und dann sehe ich nur auf einmal, oder nee, ich habe es noch nicht mal gesehen, ich habe es gehört. Weil nebenbei war, wie gesagt, so ein Park, da ist zwar schon Dickicht eigentlich meistens, dass du nicht durchgucken kannst. Aber es gab so eine Stelle, wo du halt durchgucken konntest von diesem Parkweg zu meiner Stelle, wo ich stand. Und dann habe ich halt wirklich gehört, so aus der Ferne, so circa 20 Meter, wie so zwei junge Mädels wirklich so, dann so halt geschrien haben. Und ich guck dann halt so hin, die Hand immer noch am Sack, Handy in der Hand und sehe dann so, wie wir halt so richtig krass Blickkontakt haben. Und was mach ich, Idiot, auch noch? So statt irgendwie es so Play It Cool mäßig zu machen, nehme ich so instant Hand aus der Hose und keine Ahnung, wollte das Handy am liebsten wegschmeißen und habe halt wirklich maximal so getan, als ob ich mir da gerade in aller Öffentlichkeit einen runtergeholt hätte.
Ach du Scheiße, ey. Da hätte ich gerne mal die POV von außen quasi gesehen, wie das ausgesehen haben muss.
Ey.
Ach, schwierig, aber ich glaube, das passiert. Was wäre die Alternative gewesen? Einfach Hand drin lassen, weitergehen und freundlich grüßen? Also das macht es ja nicht unbedingt nicht weniger besser. Creepy, ne?
So am besten noch so weiterkratzen und angucken und grinsen, ne? Ja,
also ich glaube, in dem Moment
komme ich direkt in den Knast.
Du hast da keine andere Wahl. Also es hilft dann auch nicht zu sagen, Entschuldigung, ich komme nochmal zu euch, ich wollte es mal klarstellen.
Der Move. Ich habe wirklich nur TikTok geguckt.
Ja,
und
ja.
Ihr dürft nicht vergessen, ich habe mir vor 2,5 Tagen meine Eier rasiert. Es juckt ein bisschen. Ich habe auch Rasurband, ich kann es euch zeigen.
Ja, ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Also das macht es nicht unbedingt
ist
besser.
Ist schlecht gelaufen, ja. Ey. Ja.
Finde ich spannend. Wir haben ja schon mal darüber geredet, was so, das würde ich gerne echt mal von den Hörern hören, so, was das schwerste Verbrechen ist, was man so seinem besten Buddy so zutraut oder so. Und was ich auch tatsächlich mal, habe ich letztens mal jemanden gefragt, fand ich irgendwie spannend, was ist so das Verbrechen, das frage ich dich jetzt mal direkt. Was ist das Verbrechen, also was ist die Grenze, wenn du weißt, ich bin schuldig, dass ich es getan habe und du hast aber die Chance, mit einer falschen Zeugenaussage mich rauszuboxen. Bis zu welchem Punkt würdest du es machen?
Boah, alles, was in Richtung schwerer Betrug geht, wäre ich auf jeden Fall dabei. Also da,
aus Gründen?
Leid, da haben wir viel zu viel durchgemacht, um da, dass ich jetzt eine harte Grenze setze. So, vielleicht gibt ja genug Ausreden, die für mich dann gelten könnten. Körperverletzung in einem gewissen Maß wäre, glaube ich, auch noch in Ordnung. Und die Grenze ist dann wirklich...
Also sagen wir mal, ich würde jemanden umlegen. Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
Boah, kommt, unscheiß, also unscheiß, erste Reaktion ist, kommt auf die Umstände an.
Okay.
Wenn du mir deine kranke Backstory erzählst und dann natürlich irrational wen umgelegt hast und ich weiß, das würde einfach dein Leben ruinieren, aber da ist jetzt jemand auch im Zweifel gegangen, der hätte eh nichts Gutes gemacht so in der Welt, dann würde ich drüber nachdenken, glaube ich.
Okay, große Klammer davor, das ist wirklich kein Aufruf für irgendwelche schweren Gewalttaten, aber finde ich krass. Also ich finde es spannend, weil so, ich glaube, da ging es damals darum, bei Freunden von mir so, Szenario, bist irgendwie 18 oder was und fährst mit jemandem mit, der dann halt irgendwie zu schnell gefahren ist. Ich glaube, das war das Ding. So, und Polizei hat dich angehalten und gesagt, ja, sie sind gerade so und so schnell gefahren, wissen wir, wir sind 170 gefahren und Abstand ist nicht größer geworden, keine Ahnung, so ein Ding. Also nicht so hart gemessen, aber halt so Aussage von zwei Polizisten quasi. Und dann halt die Zeugenvernehmung quasi, wie schnell ist er denn gefahren? So, ne? Und dann ja. im Zweifel kannst du halt einfach sagen, wir sind 120 gefahren oder ich habe es nicht gesehen oder keine Ahnung was, ne? Auch wenn du halt weißt, ich habe auf den Tacho geguckt, wir sind 170 gefahren oder so.
Übrigens wichtig an der Stelle nochmal, also kurzer Disclaimer, weil es wirklich eine wichtige Info ist, die mich auch schon mal gefickt hat, gebt nie irgendwas zu vor der Polizei. Also gerade bei so zu schnell gefahren oder irgendwas, was dann in Richtung hier Fettpunkte und dicke Geldstrafe ist, immer sagen, dir war nicht bewusst, was du falsch gemacht hast.
Ja, ja.
Wenn du es zugibst und sagst, ja, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, dann ist es Vorsatz, dann kriegst du die Strafe mal zwei.
Ist das so ein Ding? Ja, das ist die Faustregel.
Darf okay. man wirklich nicht machen.
Okay, krass. Ja, ich bin da gutgläubig und gut Mensch. Ich würde das im Zweifel einfach direkt zugeben. Ich würde sagen, yo, Officer, ich bin 324 gefahren, glaube ich. Tut mir leid. Hier ist meine EC-Karte.
Und mein Führerschein. Bitte sperren Sie mich ein. Ja,
nehme ich mit in den Knast. Andere Frage will ich von dir wissen. Und das finde ich wirklich interessant. Sagen wir mal, stehst vor der Wahl, entweder Zeitraum X in Untersuchungshaft zu gehen oder Betrag X zu zahlen. Das gibt's ja manchmal, ne? Also keine Ahnung, du wirst verurteilt wegen schweren Betrugs. Das
ist eine gute Frage.
Zu 30 Tagessätzen AX, also sagen wir mal zu 10.000 Euro Geldstrafe, die du halt abschleudern kannst, oder du gehst ersatzweise 60 Tage in U-Haft oder so. Also wie müsste das Verhältnis sein oder was wärst du bereit, wirklich zu sagen, okay, Bruder, geh ich in den Knast, zieh ich durch.
Das ist eine krasse Frage.
Wie hoch müsste der Betrag sein?
Ich glaube, die meisten Menschen, für die ist das keine Frage, weil dann ist es halt so, dein Leben ist ja meistens danach ruiniert. Mhm. Also wenn du halt wirklich so dieses, du warst im Knast und das steht dann auch in deiner Vita und jeder kann es nachgucken.
Aber wo steht das denn in deiner Vita? Klar, im polizeilichen Führungszeugnis und so, aber wann, also wenn du dich danach bewirbst bei der Commerzbank und sagst, hallo, ich würde gerne Investmentbanker werden. Die wollen im Zweifel eine Schufa von dir so ungefähr. Die gucken ja, da steht's vielleicht drin, weiß ich nicht. Aber die, also, weißt du, außer bei Jobs jetzt im, weiß ich nicht, im Juristenwesen, wo du halt so ein Führungszeugnis brauchst, kriegt man es wirklich mit bei so Kurzzeit? Also
ich will jetzt
zwei
nicht,
Monate?
Ich glaube natürlich, jeder, der noch nicht selber drin war und auch wie dann die Umstände wären, kommt ja auch total drauf an. Wahrscheinlich unterschätzt jetzt jeder, wie krass es dann wirklich ist, im Knast zu sein und was das mit sich bringt für Gefahren und einfach für, ja, auch eine mentale Belastung. Das kann man nicht wissen, deswegen bitte nicht triggert sein, wenn jetzt Leute da Berührungspunkte haken. Aber tendenziell würde ich jetzt sagen, also sagen wir mal, ich habe 1 Million auf dem Konto und ich werde für 100.000 verknackt und die Alternative wäre 30 Tage irgendwo halbwegs komfortabel in Bau zu gehen, dann wahrscheinlich eher das.
Ja, also weil das ist bei mir auch so das Ding, also ich glaube, ich habe eine irrational krasse Grenze oder Verhältnis, ich würde sehr lange, glaube ich tatsächlich in den Knast gehen, bevor ich Geld zahlen müsste. Weil man das natürlich völlig falsch einschätzt. Und das, obwohl ich mich schon mal in einer JVA habe einschließen lassen für so 10 Minuten oder so. Ich war
Ach,
mal
krass,
über.
Hast du so ein Schulprojekt mal?
Nee, nee,
oder
nee.
Sowas?
Ich war mal über, ich wollte gerade sagen, meinen ehemaligen Onkel, aber ist halt, also ist quasi angeheirateter Onkel, die jetzt nicht mehr mit meiner leiblichen Tante verheiratet ist. Oh also Gott, irgendwie ist er mein ehemaliger
Patchwork
Onkel.
Patchwork-Tegen schlägt wieder zu, ey.
Ja, ist irgendwie ganz seltsam. Der hat in der JVA gearbeitet. Und er konnte uns mal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, es war jetzt nicht so offiziell Tag der offenen Tür, aber so, er konnte uns mitnehmen. Ja, also ne, weiß ich nicht, er hat uns jetzt nicht hinten reingeschleust. Also ich glaube, es war okay. So, und es fing schon mal damit an, dass wir waren glaube ich zu 6 oder so, und ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich war, so 15, 16 oder was, irgendwie so in der Größenordnung, vielleicht sogar ein bisschen älter. Und wir gehen durch so einen Innenhof quasi einfach rein in das Hauptgebäude. Und du hast halt überall die Insassen um dich rum, wirklich echt ein bisschen wie so einem schlechten Film. Also bist auf so einem Innenhof, in alle Richtungen sind quasi Zellen und du siehst die halt auch. Und die Leute hängen halt an so verdrahteten, vergitterten Fenstern und hängen da irgendwie drin, strecken den Kopf raus und schreien halt irgendwas rum. Schreien dich an, beleidigen dich, keine Ahnung, machen irgendwelche Geräusche. Da habe ich das erste Mal maximals Beklemmung bekommen.
Ja.
So, dann sind wir rein, irgendwie hat uns das alles mal gezeigt. Das war auch wirklich ultra spannend, also natürlich irgendwie beklemmt, aber spannend. Und hat halt mal gefragt, ob mal jemand das ausprobieren will, einmal kurz in so eine Zelle zu gehen, einfach mal nur zu gucken, wie das da aussieht und so.
Einfach nur alleine 10 Minuten da rein.
Ich bin rein, waren es nicht mal zwei okay. Minuten, ne? Aber ich bin da rein, habe mir das angeguckt, einfach nur mal so, wie ist das aufgebaut, ist das so wie im Film, keine Ahnung, gibt es hier eine Toilette und so. Und es war halt wirklich einfach so, also unfassbar ernüchternd natürlich, ne? Also wirklich einfachstes Bett natürlich. Ein Klo mitten im Raum mit so einem, keine Ahnung, so einem IKEA Kallax im Zweifel so ungefähr gefühlt als Raumtrenner. Aber also effektiv scheiß da, wo du schläfst und isst und sitzt und so. Also echt nicht schön natürlich. Und hat dann halt gefragt, glaube ich, ob man das mal möchte, dass die Tür mal zugeht. So, und ich habe mich dann da hingesetzt und es war natürlich, ich war hier im absoluten Safe Space. Also
ja, ja.
Meine Familie ist da draußen, ich weiß, ich komme jetzt gleich wieder raus und so. Diese Tür fällt zu.
Das macht
zu,
was mit dir, ne?
Und du hörst diesen Riegel darüber gehen. Ohne, ich hätte fast sofort angefangen zu heulen. Ich hatte sofort Beklemmung, Gänsehaut und sofort dieses Gefühl, was man einfach nicht kennt, diesen Freiheitsentzug. Was heißt das, ne? Also was macht das mit dir, wenn du einfach nicht gehen kannst? Es geht nicht. Du bist völlig ausgeliefert, so. Deswegen glaube ich, glorifiziert man in großen Anführungsstrichen halt völlig dieses, 1000%. Klar gehe ich 30 Tage in den Knast, ich 10.000 Euro zahle. Also, und ich sag's dir, am zweiten, dritten Tag brichst du in dir zusammen und sagst, nimm mein ganzes Geld, was ich jemals verdienen werde, aber lass mich hier raus.
Das ist halt krass, weil ich höre gerade, was du sagst. Alles in mir denkt sich eigentlich, das kann doch nicht sein. Aber natürlich, weil meine größte Schwäche ist, ich bin zu empathisch.
Ja.
Nein, ich glaube dir, dass es so ist. Aber es ist einfach so abstrakt. Weil man denkt sich ja, ich meine, mein Gott, so im Worst Case sagst du halt dein Safe Word und dann darfst du nach 3 Minuten wieder raus.
Ja, aber voll.
Das ist so, das muss schlimm sein. Und ganz ehrlich, wir sind ja bei unserer neuen Wohnung, da können wir auch mal dran vorbei spazieren. Habe ich auch gar nicht so richtig gecheckt. Du gehst zur Luftlinie, 1 Kilometer, glaube ich. Und dann ist da eine kleine, also auch mitten in diesem Ortsteil, der eigentlich echt so schön ist und auch nicht asozial oder so, ist einfach eine JVA. Mhm. So eine JVA und du gehst halt da so hin, gehst spazieren mit dem Hund, auf einmal denkst du dir so, okay, kommen halt diese hohen Mauern, Mann. Und das ist also schon, das von außen zu sehen, macht auch schon was mit einem.
Total.
Also
total.
Null dieses, das hätte ich auch nie. Ist, glaube ich, ja so, Leute wollen dann nicht in der Nähe des Knasts wohnen, weil dann könnte ja einer ausbrechen und dann ist ein Schwerverbrechen. Oder wie, ist ja völliger Schwachsinn. Wann passiert das?
Ja,
wie oft bricht mal irgendwo da einer aus in so einem Ding?
Das kann es sei nicht. Denn, es ist so Lucky Luke-Szenario, er hat einen Löffel und kann sich halt damit durch die Wand zu Hause graben.
Ja, oder wie bei Die Verurteilten, so ganz langsam.
Ja,
so ganz Spoiler-Lord, ja. Ja. Nee, das macht schon von außen was. Und gerade auch JVA, glaube ich, dieses Ding, wo ja schon, da würde ich auch gerne mal die Quote wissen, Mann. Das muss so erschreckend gering sein. Deswegen eigentlich auch die Idee, Jugendliche wegzusperren, weiß ich nicht, ob man das dann vielleicht überhaupt mal überdenken muss. So, ne?
Gewisse Strafen muss sein. Da wollte ich gerade mit dir drüber reden.
Aber wie viel, also versuch mal zu ahnen, wie viel Prozent von allen verknasteten Jugendlichen, die sagen wir mal so 3 Monate bis 12 Monate mal im Knast sitzen, schaffen es dann noch, auf die richtige Bahn wiederzukommen, / dann so normales, was die Gesellschaft gerade so als halbwegs normal ansieht, Leben zu führen.
Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, aber wahrscheinlich sind es erschreckend wenige.
Unter 10% oder
voll.
So.
Voll. Also ich finde, das ist eh so ein Thema, da müssen wir mal eine separate Folge zu machen, weil das ist wirklich unfassbar spannend, finde ich. Und ich habe mal vor Ewigkeiten, ich glaube, das war wirklich eine Markus-Lanz-Folge, keine Ahnung was, also ein bisschen komisches Setting für so ein sehr seriöses Gespräch irgendwie. Aber ist dann irgendwie so passiert und da waren viele, die irgendwie über Justizwesen und da ging es gerade um die Frage, ob man jetzt bestimmte Vergehen härter bestrafen muss, mehr Abschreckung quasi, ne? Also höhere Strafen androhen in dem, keine Ahnung, in dem Impuls zu sagen, dann macht es niemand so, ne? Weil dann ist die drakonische Strafe, die dir droht, ist zu hoch, schreckt ab.
Der gute alte Kopf auf dem Dings so, ne? Wie bei Game of Thrones und so weiter.
So, es wurde halt schon seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten einfach nachgewiesen, es bringt nichts. Diesen Effekt gibt es nicht.
Ja.
Es gibt keinen Abschreckungseffekt ab einem bestimmten Vergehen. Also vielleicht im Kleinen, das mag sein so, ne? In so Kleinstverbrechen, aber bei schweren Delikten existiert es nicht. Also es interessiert jemand, der jemanden umlegt, nicht ob da 25 Jahre oder lebenslänglich oder 300 Jahre draufstehen, es ändert nichts daran im Zweifel so, ne? Und das finde ich eh so krass. Also diese Grundsatzfrage, ist es, also kann man das wirklich so menschlich, humanistisch quasi bringen, Menschen ihre Freiheit zu nehmen und ne, für wie lang und ab wann und was macht das mit dir? Also wenn quasi der Impuls ist zu sagen, wir wollen da jemanden bestrafen, weil er, keine Ahnung, das, was wir als Gesellschaft gesagt haben, das sind unsere Regeln, verletzt hat und das darf man nicht, das Bubu, so, den müssen wir dafür irgendwie bestrafen. Aber wir wollen ja, dass diese Person sich dann rehabilitiert und wieder ein Teil der Gesellschaft wird. Und wenn du halt weißt eigentlich, mehr oder weniger, je länger die Leute im Knast sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sich jemals wieder integrieren, weil es einfach nicht geht, weil du dich da drin weiter kriminalisierst und alles, was da so dranhängt, weiß ich nicht. Finde ich es auf jeden Fall mal echt eine Diskussion wert, ob man die nicht viel mehr in so soziale Wiedereingliederungsprogramme und was weiß ich was irgendwie stecken muss.
Ist halt krass, wenn man,
glaube
ich, immer an die Beispiele denkt so, ne? Ich meine, was ist halt mit dem 16-Halbjährigen, der wirklich auf die cruelste Art und Weise jemanden umbringt und ihm
natürlich
das Leben nimmt und dann kriegt er halt eine geringere Strafe, kann dann theoretisch irgendwann mit Mitte 40, Ende 40 wieder ins Leben eintreten. Wir wissen alle, dass es nicht passiert. Dann kannst du mit dem Argument kommen, dass derjenige das Recht auf sein Leben quasi, dass er es verwirkt bekommt sozusagen durch diese schlimme, schlimme Tat. Aber es ist in dem Sinne eine erweiterte Todesstrafe, das so zu machen. Also Real Talk, so, das ist so. Ne? Und deswegen finde ich schon, dass das ein Konstrukt ist, was man überdenken sollte. Weil, also, und Scheiß, je mehr ich drüber nachdenke, diese ganze JVA-Geschichte, schlimm.
Ja, es ist wirklich krass. Um den Bogen zu spannen, ich würde keine Nacht ins Gefängnis gehen.
Ja, also bitte Storno von einem, ich zahle 900.000 von meiner 1 Million, damit ich dann nicht 3 Tage in den Knast gehe.
Steuerung Z, nimm weg. Also bitte. Wirklich, nimm weg.
Ja.
Wo du es gerade ansprichst, meinst du, du wirst in deinem Leben mal an den Stand kommen, dass du dich in deinem Online-Banking-Account oder in deinem Vermögensverwaltungstool einloggst und dann irgendwie...
Vermögensverwaltung ist so ein abstrakter Begriff für mich.
Voll.
Vermögen.
Ja, für
Begriffe,
mich auch.
Die ich noch nie in meinem Leben benutzt
habe.
Ja,
wirklich absurd. Meinst du, da steht irgendwann mal 1 Million? Also meinst du, du bist irgendwann mal an dem Status, dass deine Million insgesamt angehäuft wurde? Nee, ne?
Also klar, theoretisch befinde ich mich gerade in einem Konstrukt, was in einem absoluten super Best-Case-Szenario, jetzt reden wir von nicht mal mehr einstelligen Prozenten, sondern irgendwie, ja, keine Ahnung, kann man bewerten, wie man will. Aber es gibt, also inzwischen ist es so, dass ich theoretisch sagen könnte, ich bin gerade auf einem Track, wo das, wie gesagt,
denkbarer ist als vor einem Jahr.
So, es wäre in irgendeinem Szenario denkbar, aber ich glaube, ich werde es schaffen, das zu verhindern. Also selbst in einem Szenario, in dem ich theoretisch irgendwann vielleicht mal vermögend sein könnte, werde ich einen Weg finden, dass das nicht passiert.
Das finde ich eine sehr schöne Aussage und unterschreibe ich. Also wäre bei mir safe auch so. Bei mir ist es wirklich, das ist ganz, ganz fürchterlich. Aber es ist so, und eigentlich ist es auch nicht fürchterlich. Das ist so ein Thema, ich bin da so super, wie sagt man, ambivalent und so. Ich gebe halt wirklich linear, da kannst du einen mathematischen Graphen bauen, ich gebe wirklich linear mehr Geld aus,
wie ich
schaffen,
einnehme. Von, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst,
ja,
würdest
würde
du es halt schaffen. So
ja, würde ich halt 9.947 davon ausgeben. Also so, es würde einfach passieren, weil das bei mir immer schon so war. Gut, ich war nie in der Situation, ansatzweise so viel Geld zu haben. So, deswegen, vielleicht ist das irgendwann gedeckelt, weil ich bin jetzt ja eigentlich kein Konsummensch. Ich habe das Gefühl, es passiert dann immer so. Also weißt du, das ist dann, dann verdienst du mal ein bisschen mehr, aber dann, keine Ahnung, ich habe gar nicht das Gefühl, ich schaffe mir was Besonderes an. Ist ja nicht so, dass ich dann sage, jetzt hole ich mir ein Auto oder ein drittes iPad oder was weiß ich was, sondern es, irgendwie ist es dann am Ende des Tages immer weg. Und dann merkst du irgendwann auch, wenn es dir mal fehlt, so wie bei mir jetzt gerade, schaffst du es irgendwie auch damit irgendwie halbwegs zu leben. Ja, ja. So. Ich finde das sehr seltsam. Andersrum denke ich halt wirklich immer noch so dieses, und das ist wirklich, bin ich wirklich überzeugt von, ich will, wenn ich irgendwann mal in die Kiste gehe, will ich keinen Cent hinterlassen. Wirklich nicht. Also
ja,
ich habe
ist,
null
das
diesen
ist total
Impuls.
Der interessante Punkt.
Ich habe nicht diesen Impuls, meinen Kindern sollte ich jemals welche haben. Also natürlich will ich denen keine Schulden hinterlassen.
Nein.
Und natürlich in dem Best Case habe ich alles in meinem Leben gemacht, was ich machen wollte und hinterlasse dazu sogar noch ein bisschen Geld. Aber ich hatte auch immer irgendwie meinen Eltern oder Großeltern gegenüber immer den Impuls zu sagen, ah, bitte hau raus, was du kannst. Baller weg. Also wirklich, mach, tu alles, leb genauso wie du willst, leb dein Leben und kümmere dich nicht darum, dass du mir, also natürlich ist das geil und total edles Motiv zu sagen, kann sich mein, keine Ahnung, mein Enkel davon die Ausbildung finanzieren oder startet ein bisschen einfacher ins Leben, weil natürlich ist es einfacher, wenn da ein bisschen Erbe kommt, muss ja mal sagen, also ne, Leute, die viel erben, haben es halt tendenziell auf der finanziellen Ebene sehr, sehr leicht in diesem Land, so, es ist halt einfach so, aber ich denke trotzdem immer raus damit, ey, also wirklich raus damit. Ich, also das gibt ja dann immer diese dummen Kalendersprüche so von wegen, ich investiere mein Geld in Erinnerungen und so. Aber
oh Gott,
da ist ja halt safe was dran. So Geld ausgeben ist doch einfach nur Mittel zum Zweck, um was Geiles damit zu machen. So, das muss man, ich würde das einfach machen, so viel es irgendwie geht. Und dann
das ist,
so.
Echt ein krasses Ding, weil ich glaube viele, also es ist der falsche Impuls zu sagen, ich lebe jetzt, glaube ich, dann in dem Sinne für meine Kinder und ich möchte denen möglichst viel hinterlassen, damit es denen gut geht. Weil da ist ja, glaube ich, auch ganz klar bewiesen. Also es gibt zwei Punkte. Natürlich ist es super wertvoll. Das Wichtigste, was du haben kannst, was ja auch nachweislich, kannst du Statistik machen, hilft, ist halt dieses Safety Cushion.
Ja,
weil zu
klar.
wissen, deinem Kind wird es halt wirklich an nichts mangeln. Aber dann der ganz klare Kontrast, den mit Geld vollzuschießen und mit da reinzubuttern, das ist super
bringt
destruktiv
nichts, ja.
und bringt gar nichts. Also da, deswegen auch Respekt an die, alle, die es schaffen, wenn man es immer wieder hört, so Storylines von so Leuten, die man vielleicht auch kennt, kommen aus einem super wohlhabenden Haus, mussten aber mit 15 sich schon den ersten Job suchen, sind alles Sachen, die einem helfen. Und sag ich dir auch ganz ehrlich, also selbst bei mir merke ich schon, so ich komme jetzt nicht aus einem super wohlhabenden Haushalt, aber dadurch, dass mein Vater halt nie so seinen monatlichen Paycheck bekommen hat, sondern als Landwirt so ein bisschen Grundbesitz und so ein Scheiß, so hat es mir auch nie was gefehlt und ich habe noch nie in meinem Leben gespart, weil ich im Zweifel halt auch immer wusste, im äußersten Notfall, so
kann man noch mal irgendwo
kann ich
hin,
vielleicht
ne?
nochmal fragen, und das wird schon irgendwie sich regeln. Und deswegen ist das, also ich glaube auch nicht, dass ich es schaffen würde. Ich würde schon da so ein Mixweg, glaube ich, gehen, dass ich vielleicht so ein bisschen was hinterlasse. So gutes Gewissen, so nach dem Motto, ne? Aber eigentlich hast du recht. Also eigentlich hast du recht, würde ich sagen.
Ja, also ich glaube, klar, den Impuls hat jeder und das ist natürlich auch nicht falsch. Also das ist ja auch genau das richtige Motiv und so. Klar, in der perfekten Welt lebst du alles, wie du leben willst und hinterlässt auch noch ein bisschen was. Das ist halt super privilegiert, aber im Zweifel würde ich echt, also würde ich auch immer zu meinen Eltern gehen oder meinen Großeltern sagen, Heide Jalla, hau raus. Mhm. Mach nochmal Urlaub, wenn du kannst. Gönn dir irgendwas Schönes. Keine Ahnung, mach dir das Leben halt so schön, wie es irgendwie geht. Ist dein Geld, du hast dafür gearbeitet. Klammer auf, natürlich hast du es wahlweise auch schon geerbt von deinen Eltern und so. Es ist halt irgendwie so dieser Zyklus quasi. Aber im Zweifel weg damit. Und so würde ich, glaube ich, immer auch leben, wenn ich viel Geld hätte. Das wäre halt für gute Sachen. Ich würde es nicht verprassen so. Aber ich würde es halt raushauen, weil ich immer noch, also ich denke halt auch immer noch wirklich in diesem Szenario von, es kann doch sein, dass ich morgen einfach tot umfalle. Warum auch immer. So.
Habe ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht.
Doch, ich denke da nicht mit so einer Angst, ne? Also nicht so, Hörhilfe, es könnte jederzeit soweit sein, so das gar nicht. Aber halt schon so in dem, was weiß ich denn, also wir bauen so das ganze Leben auf so einem Konstrukt auf von, ich werde ja, keine Ahnung, 80, als Frau vielleicht 85, wie auch immer. Und danach richtet man sich dann irgendwie und denkt jetzt schon halt über Rente nach und so, macht natürlich Sinn so langfristig und so. Aber ich sehe halt diesen Impuls nicht zu sagen, keine Ahnung, ich spare jetzt für in x Jahren oder so. Da denke ich halt wirklich dann lieber weg damit. Wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich hab dann, kann mir damit jetzt gerade im Hier und Jetzt eine Freude machen oder irgendwem anders, dann Abfahrt, echt. Also ist vielleicht ein bisschen dumm und risikobehaftet, weil ne, ist ja. Halt, kann dann halt auch mal in die Binsen gehen, aber irgendwie, ich finde das einen ganz guten Weg.
Ja, da vereinen wir uns, glaube ich. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, ist dann die nächste Frage. Ich finde es auf jeden Fall mal sehr interessant. Wir sollten mal zusehen, dass wir vielleicht bei irgendwann ein Konstrukt kommen, wo es mal ein bisschen mehr Geld drin ist, um einfach nur zu erfahren, wie es ist. Das wäre ja, wirklich interessant. Das wäre wirklich einfach eine richtig interessante Zeit, das mitzubekommen. Also ich glaube, den großen nächsten Scam werden wir nicht machen. Wir müssen das vielleicht mal über den klassischen Weg regeln. Ich weiß es nicht.
Ey. Ja, wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Apropos Geld, pass auf. Ich gehe über in die Lebenszwiebel. Ich war letztens im Kino. Hab James Bond geschaut und eventuell reden wir auch nochmal drüber. Weiß ich nicht, musst du sagen, ob du den schon gesehen hast und so.
Den neuesten hast du schon geguckt?
Ja. Ich war wirklich am dritten Tag nach Release oder so, habe ich mir den angeschaut.
Ich habe auch richtig Bock drauf, ne? Aber ich gehe nicht mehr ins Kino, Mann. Ich warte die ganze Zeit. Mich kotzt, also auch kurze Side Note, warum gibt es noch keinen Anbieter, der dir wirklich es erlaubt, sei es wie bei Amazon Video, das ja auch, ich habe Amazon Prime, klar, so. Jeff Bezos, bester Mann. Ich lasse auf ihn nichts kommen. Obwohl er aktuell theoretisch noch nicht mal, na, so halb noch mein Arbeitgeber ist, sagen wir es mal so. Dann hast du ja immer dieses, klar, du hast den Free-Content, aber wir wissen alle, wenn du Amazon Video regelmäßig benutzt, dann zahlst du auch Geld.
Ja, total.
So, ich will irgendwann nochmal ausrechnen, wie viel Geld ich schon da gelassen habe.
Unnormal.
Und auch Sarah vor allen Dingen. Ja. Also ganz, ganz krass. Also das war wirklich viel, viel Geld. Und warum gibt es noch nicht die Option zu sagen, dass der neueste James Bond gestern ins Kino gekommen ist und meinetwegen, lass dem Kino sein Release-Day. Vielleicht auch seine Release-Week. Aber warum gibt es noch nicht den Anbieter, bei dem du sagen kannst, ich gucke den Kinofilm 8 Tage später für meinetwegen 15 Euro bei mir im Heimkino ganz entspannt, weil ich Bock drauf habe.
Ja, wird halt einfach an der Rechtevergabe und so irgendwie scheitern, aber ich glaube, irgendwann wird es halt passieren, weil du siehst ja schon, dass Kinos irgendwie ja reihenweise zumachen, zumindest diese kleinen schönen Programmkinos und so. Und wenn sie dann doch noch aufhaben, dann zeigen sie halt auch irgendwie andere Filme, die du jetzt nicht so arschteuer lizenzieren musst und so. Ich finde halt auch eh, das Konzept Kino, das Geschäftsmodell Kino braucht halt mal wirklich so ein Relaunch. Also was macht das? Was passiert im Kino? So, das Kino zeigt mir einen Film in sehr gutem Bild, in sehr gutem Ton, mit anderen zusammen.
Das ist, glaube ich, vor allen Dingen der Ton. Weil das ist halt das einzige Szenario, in dem du es dir erlaubst, so unfassbar viel zu laut und mit allen Effekten einen Film zu
genießen. Genau, safe. Dann bist du halt mit anderen, vielleicht ist das für manche halt irgendwie das Gemeinschaftsgefühl, ja, aber für viele, glaube ich, ist das noch so ein Ding, dass man es halt gemeinschaftlich irgendwie macht. Es ist nach wie vor so, dass du in keinem Kino nördlich des Äquators etwas anderes zu snacken als Popcorn und Nachos kaufen kannst. Es gibt es einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
Und also, Eis.
Wieso? Ja, klar. Und dann natürlich dann irgendwie Eiskonfekt für 6,90 Euro. So vier kleine Kugeln, die du dann irgendwie reinzwingen kannst. Verstehe ich nicht. Also das ist ja eh so ein Ding. Ne? Warum? Also natürlich gibt es das, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber in diesen großen Standardkinos existiert nicht. Also ich würde ja, abseits von den Preisen, die natürlich eine Frechheit sind, würde ich da viel lieber ins Kino gehen, wenn ich halt geiles Food dabei hätte. Weil was macht man denn selber, wenn man zu Hause einen geilen Filmabend macht? Man macht sich meistens geiles Essen, geile Getränke, macht sich's gemütlich, ist total nice. So. Macht das Kino einfach nicht. Also passiert einfach quasi nicht. So, dazu kommt, jeder hat jetzt ein Heimkino. So, du hast einen dicken Fernseher an der Wand, du hast ein geiles, gemütliches Sofa, du hast so eine schöne Sonos-Soundbar drunter. Das heißt, so dieses, es ist technisch geiler, als wenn ich zu Hause gucke, der wird halt immer weniger, der Aspekt.
Ja.
So. Der ist quasi mehr oder weniger weg. Und dann kannst du dir halt überlegen, ob du mit einer Familie, mit einer Cola und einer Popcorn halt für 150 Euro ins Kino gehen willst, mit 4 Leuten so ungefähr. Oder ob du halt sagst, scheiß drauf, wir bestellen uns nice was zu essen, laden 2 Leute ein, setzen uns zu Hause hin und gucken halt einfach einen geilen Film. So, ne? Also ich glaube, das Geschäftsmodell muss ich einfach mal überlegen, was ist unser Angebot? Und die Spanne zwischen Release im Kino und Release auf Streamingdienste, dann wird ja eh schon immer kleiner. Also es ist ja nicht mehr so, dass der Film 2 Jahre später in die Kinos kommt, sondern halt ein paar Monate so. Weiß ich nicht. Also irgendwann müssen sie sich da mal überlegen, lass mal ein Kino aufmachen.
Das ist ein sehr gutes Geschäftsmodell. Aber das ist krass, jetzt wo du es sagst, ich bin manchmal, also auch per Film, weil ich da wirklich auch immer eine starke Meinung habe und ich bin schon so dieser Klassiker-Typ, gibt's glaube ich auch bei, boah, was ist das, bei How I Met Your Mother, als Marshall irgendwie Lily irgendwas zeigen will, irgendeinen Film und er dann auch total ausrastet, dass sie irgendwie anfängt so sidetracked aufs Handy zu gucken oder so. Ich bin halt genauso und deswegen borderline verbiete ich Sarah, also wenn wir etwas essen, das ist ja immer das Szenario, ich kenne das, gibt es bei mir nicht. Weil wenn man quasi kocht und dann, also Sarah hat so diese Krankheit, nenne ich es, sie muss dann Fernsehen gucken, während sie isst. Es muss der Fernseher laufen. Ich glaube, das ist halt sozial geprägt aufgrund ihrer Jugend. So,
muss
dass
ja
es
sowas
da
sein,
einfach
ja.
dann immer so war, dass der Fernseher lief. Also sie hatte eine gute Jugend, so, versteht mich nicht falsch. Es hört sich jetzt ein bisschen an, so nach, das Kind wurde
von
Fernseher
Skyline gesetzt. Von der Skyline zum Bordstein zurück.
Ja, aber dann, das muss halt laufen. Und ich mache dann halt immer den Move, wir haben das schon sehr, sehr oft versucht, dann die Serie oder den Film zu gucken, den wir uns vorgenommen hatten, in so einem Szenario. Man isst dann noch so 10, 15 Minuten. Und sie hat halt dieses Ding, sie ist sehr fokussiert auf ihr Essen. So, ich sehe dann, wie sie quasi, wenn man 100 Sekunden nimmt, guckt sie 80 davon nach unten auf ihr Essen und guckt sich quasi selber dabei zu, wie sie isst. Und wenn ich das sehe, dann bin ich wirklich kurz vorm Ausrasten und inzwischen haben wir es halt durchbekommen, dass wir dann so, keine Ahnung, dann gucken wir zum 8000. Mal Modern Family eine Folge, bis wir fertig sind mit Essen. Und dann sind halt danach nur noch Snacks erlaubt, so.
Ich liebe es. Also ich liebe das wirklich in deinem Haushalt oder in eurem Haushalt, aber in dem Fall wirklich in deinem, weil du da wirklich das Regiment führst. Genau dieses Szenario. Wir hatten das doch vor ein paar Monaten noch, als ich das letzte Mal in eurer alten Wohnung war. Haben wir dann irgendwie einen Film geguckt? Du hast wieder IMDb Deep Dive gemacht und irgendwelche Filme über, weiß ich nicht, Bewertung X, aber hat noch keiner gesehen. So wirklich einfach irgendwie so, keine Ahnung, so ein paar goldene Sachen da noch irgendwie rausgesucht. Hast uns dann wirklich, und da wirklich noch GG im Nachhinein, ne? Du hast richtig gepitcht quasi. Also
PowerPoint-Präsentation, fast.
Fast. Kappa, aber hast dann halt irgendwie angefangen, so 5 Filme rausgesucht, hast so kurz den Plot erklärt, hast uns den Trailer gezeigt und so. Das war halt wirklich so, du hast ja schon gesehen, Sarah und ich auf dem Sofa waren halt beide so auf so einem Level von, komm, weiß ich nicht, mach jetzt Notting Hill an und let's go, so, ne, ist halt wirklich egal gerade. Und dann ging das los, dann hattest du wirklich so ein, also im Nachhinein, ich habe den nie zu Ende geguckt, zum Glück, ich glaube, du hast ihn zu Ende geguckt, so einen spanischen, sozialkritischen Thriller, den ich wirklich ekelhaft fand, weil er Essen von dieser obersten Ebene nach unten durchfährt. Also wirklich ein bisschen, ich fand den sehr, sehr creepy. Aber ich war halt am Handy. So. Und ich hab dich halt schon gesehen. Du hattest halt so 70% deiner Aufmerksamkeit beim Film und 30 bei mir. Und ich habe halt gesehen, wie du sekündlich saurer wurdest und halt mich angeschrien hast, Pause gedrückt hast, mich wirklich wie so ein Lehrer und Schüler zusammengekackt hast, was mir einfällt, dass ich jetzt verdammt nochmal mein Handy weglege. Es ist jetzt hier Handyverbot. Wir gucken jetzt einen Film, da kommt das scheiß Handy weg. Ein richtiger Impuls natürlich, ne? Ich habe mich nicht dran gehalten und mit wem hatte ich da gechattet? Mit meiner heutigen Freundin. So. Also im Nachhinein.
Ist das jetzt die Love Story oder was?
Ja, dass das
du da investiert hast? Ja. Ihr wart damals noch nicht richtig zusammen, genau. Und hättest du die Zeit nicht investiert,
flirten,
dann wär's nicht.
Wir waren schön am Flirten und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mit dir den Film geguckt, wäre mir dieses Glück vielleicht nie passiert. Ist trotzdem gut, einen Film zu gucken und das Handy wegzulegen. So. Aber ja,
Boah, ich
verstehe
dabei. Das ist mal wieder so ein Zeitpunkt, da würde ich gerne Feedback haben. Also ausnahmsweise, ihr dürft das eh hier bei dem anderen Podcast nicht bitte, aber hier dürft ihr mir auch mal die DMs sliden und meine Meinung dazu raushauen. Das ist so.
Bin gespannt.
Ey, was ist das? So, du bist ja eigentlich in dieser Stage, du hast ja auch eine sehr junge Freundin.
Das ist richtig.
Die aber, das ist halt das große Aber. So, die halt nicht so ein krasses Handy- und Social-Media-Opfer ist. Deswegen, du hast halt, also du hast legit eine Perle gefunden, weil es ist, also jetzt mal abseits davon, dass sie natürlich sehr nett und durchaus attraktiv ist und so, ist es halt krass, du findest in dem Alterssegment eigentlich keine Frau mehr, die nicht schon Instagram, Snapchat, TikTok und allem verfallen ist. Und sich selber irgendwie, keine Ahnung, vermarktet als Influencerin oder sonst was. Das ist schon krass, dass sie da so gar nicht drin ist.
Ja.
So, aber eigentlich ist es ja so, und ich kenne es selber, da bin ich auch schuldig. Gerade ist man dann so in dieser Phase, die erste Zeit, auch Fernbeziehung. Man schickt sich so Bilder.
Mhm.
So, man schickt sich Bilder. Was ist so das Maximalste, was du je geschickt hast, was so in Richtung, ich schicke jetzt ein richtig gutes Bild. Ich will jetzt nicht sagen so erotisch, so nach dem Motto, dass du so ein richtig schönes Bild oder du so oberkörperfrei oder Dickpick oder so. Aber was ist so das Heftigste, was du je geschickt hast als Foto?
Ich glaube, das ist wirklich eine total langweilige Antwort. Ich glaube, gar nichts. Also das ist überhaupt nicht... Das
ist kein Ding?
Nee, ist irgendwie kein Ding. Mann. Aber ich bin ja auch einfach so notorisch handyfaul. Jetzt kommt dazu, dass ich wirklich eins der ältesten Handys EO West gerade habe. Also die Bilder werden jetzt im Zweifel auch nicht so wahnsinnig schön, ja, wenn ich damit welche mache. Nee, ist irgendwie nicht so ein Ding, aber eigentlich müsste man es, also jetzt mal abseits von, man fotografiert sich selber und so, mhm, eigentlich ist das ja die Meta heutzutage, glaube ich, aber ich bin da, glaube ich, bin da nicht der Richtige.
Das ist krass, also so damals, muss ich schon zugeben, habe ich schon so hier klassisch Fußballer, total der Lauch, aber ein bisschen Sixpack und so und dann angefangen zu pumpen, habe ich schon immer so oberkörperfrei Picks an Girls geschickt, safe.
Ja, ist auf der Liste der Dinge, die ich nie machen werde, sehr weit oben.
Ja, ist auch, also ist ultra cringe, wirklich, also ja, im Nachhinein, ey. Boah, wenn ich dann auch so, ey, wenn ich an ein, zwei Szenarien denke, wie ich damals mit so Klassenkameradin oder so aus einer anderen Stufe geflirtet habe und wenn du das finden würdest, diesen Verlauf und Bilder, die da geschickt wurden, Bruder, ey, also da muss ich so dringend los, das ist ganz schlimm.
Das finde ich immer so geil bei diesen ganzen Diskussionen, die da manchmal passieren, um, was weiß ich, den Lebenslauf von Annalena Baerbock oder schieß mich was, irgendwelchen Leuten, die halt auf einmal irgendwie in der großen Öffentlichkeit richtig im Spotlight sind, wo du halt weißt, ein beträchtlicher Teil dieser Nation ist jetzt gerade nur damit beschäftigt, irgendwie so Deep Dive zu machen und irgendwie Shit rauszufinden über die. Die hat doch aber in der dritten Klasse mal einen Marienkäfer zerdrückt oder so, ne? Also da geht ja wirklich, ne, das ist ja einfach so dieses, keine Ahnung, dieses Phänomen, was da irgendwie so passiert. Ich denke halt so häufig daran,
wir sind so easy
unglaublich unmöglich es für mich wäre, jemals irgendein Amt zu bekleiden.
Es geht nicht. Also
es ist
dir auch
nicht
ehrlich,
möglich.
Auch, also es gilt auch für dich, denke ich mal, für mich vielleicht noch ein bisschen mehr. Es hört sich jetzt nach dem Ultraflex an, so, aber ich wäre nicht in der Lage, aktuell berühmt zu sein, quasi.
Ja, genau.
Also, es ist ja, wir sind ja in dieser absoluten Nischen-Stage, dass wir ein Podcast-Following haben und so, Leute, die halt schon unseren Content sehr geil finden, die sich dann auch freuen, wenn sie uns sehen. Du hast letztens wieder ein Foto machen müssen, so, wurdest du wieder erkannt. Ja, ich werde auch ab und zu erkannt, ne, muss ich natürlich kurz erwähnen. So, aber stell dir mal vor, du bist halt dann wirklich, keine Ahnung, du bist Joko, du bist Klaas.
Ja, nicht
so
möglich.
Dich erkennt jeder und ich erzähle jetzt Stories, wie ich hier jetzt Triebtäter mir einen runterhole auf dem Parkplatz. So.
Ja, du musst dir mal vorstellen, es wird dann halt losgehen, das ist ja genau das, was dann passiert. Ne? Dann ist Dirk Funk von heute auf morgen Bundeskanzler und dann geht's halt los und die Leute machen natürlich so Background-Research und so und dann ist da auf einmal halt ein Mädel oder was auch immer.
Du musst nur 10 Leute fragen, die mich von früher kennen.
Die du mit 13 mal gedatet hattest und die halt irgendwie zufällig noch irgendwie ihre alte Festplatte hat, wo halt die Bilder drauf waren, die du ihr geschickt hast und bumm, Karriere beendet.
Ich glaube 13 habe ich noch nicht mal oder nie.
Ja, wie auch immer, ne? Also, aber du weißt, was ich meine. Also, du bist ja sofort raus. Also es ist, abseits von wir nehmen jetzt Podcasts auf und exposen uns quasi selber, gibt es ja so, also was für Secrets ist da? Gibt es uns nicht möglich. Das ist das Learning. Wir werden nie Bundeskanzler werden. Wir können nicht berühmt werden, weil es nicht geht. Okay,
es gibt
Klammer
so
auf,
Sachen,
Klammer
ja
zu. Kino, Lebensbibel. Mhm. Damit hatte ich vorhin angefangen, vor 35 Minuten ungefähr. Also eine Frage, die ich weiß gar nicht mehr wer, ehrlich gesagt, sorry dafür, aber die ich auf Instagram, glaube ich, bekommen habe, für unsere Lebensbibel, in der wir für euch die wichtigen Fragen des Lebens beantworten. Wie viele Snacks darf man ins Kino schmuggeln? Also bist du da der Meinung, es gibt eine Grenze? Ist es okay, mit dem Radlader hochzufahren? Kann jeder wirklich Tatonka-Reiserucksack 60 Liter voll machen und einfach gib ihm? Oder ist es so nur das, was man in die Hosentasche kriegt und so? Also wie ist da die Meta bei dir?
Ich bin immer Beutel gegangen damals. Das war so die Phase, als ich noch relativ hoch frequentiert, so einmal im Monat so das Kino besucht habe, hatte ich noch so die Phase, dass ich immer so Beutel, diese, also nicht so, die coolen Turnbeutel halt so. Ne, sind momentan nicht mehr so in.
Nee, die sind irgendwie weg, ja.
Der Rucksack,
also ich trage ihn noch, aber ich bin halt auch nicht cool, so, die sind wirklich weg.
Ja, ich bin auch wieder voll beim Rucksack. Und da habe ich das irgendwie so durchgezogen und das war immer so ein bisschen abschreckend, da wollte auch keiner durchgucken. Und ich bin dann, ich habe es mal moderat gesagt, würde ich sagen. Ich finde den Weg eigentlich auch ganz gut. Ich war dann schon auch so, dass ich mir, weil, boah, ey, das ist auch nochmal eine Frage. Wie viel Bier kann man konsumieren während eines Kinofilms? Weil du weißt so, es ist ja geil, ich meine, wir als Biertrinker, man möchte Bier trinken, während man einen geilen Film guckt. Und im Optimal-Szenario, im Best-Case eines Filmes, trinkst du halt Bierchen nebenbei. Der Luxus zu Hause ist, du kannst Pause machen und pinkeln gehen. Bei einem Kinofilm 2,5 Stunden. Es ist so schwierig.
Ich sag dir meine Antwort. Wir haben jetzt James Bond geguckt, ne? Ja. Kurz nach Release. Der Film geht gute 2,5 Stunden, glaube ich. Ich dachte, also ich bin ja auch total amateurhaft, ich dachte, bei so einer Filmlänge ist normal, dass es eine Pause gibt in der Mitte, so 15 Minuten. Oh, gab's früher häufig.
Gab's früher echt.
So, gab's nicht. So, schon mal schwierig.
Oh, du musst
jetzt
rausgehen.
Pass auf. Ja, ja, natürlich. Also nimm mal mich, nimm meinen normalen Körper irgendwie any day of the week und sag mal, innerhalb von 2,5 Stunden darf ich nicht aufs Klo, nicht pissen gehen. Funktioniert nicht. Also ich gehe ja im Normalfall schon innerhalb von 2,5 Stunden zweimal oder so pissen. So, ja. Dann gehst du ins Kino, gehst vorher einmal aufs Klo. Dann kommt schon Werbung und so, das fängt dann immer schon an, ne? Dann kommen die Trailer und so und dann geht so langsam aber sicher der Film los und du merkst schon, eigentlich könnte ich nochmal, eigentlich müsste ich wahrscheinlich nochmal, weil sonst halte ich es nicht aus, aber irgendwie will ich jetzt nicht nochmal, ich will nicht den Anfang verpassen und so. Dann holst du dir halt im Zweifel schon auch nochmal ein Getränk, trinkst vielleicht nochmal einen halben Liter, 0,7 oder so und dann geht halt das Elend los, ne? Und ich bin nur einmal während des Films pissen gegangen. Aber ich hätte, glaube ich, 6-mal gekonnt und gemusst. Und dann fängt ja irgendwann wirklich das an, dass du den Film nicht mehr richtig wahrnimmst.
Du kannst es nicht genießen, weil dir geht es schlecht quasi.
Genau,
wenn es
dir körperlich schlecht geht. Ich habe da eine wichtige Szene in dem Film tatsächlich verpasst, weil ich halt schiffen musste. Es ist, wie es ist. Deswegen würde ich da wirklich, also ich für mich würde da ganz tief rangehen. Ich würde wirklich sagen, nur, also maximal 0,5 getrennt.
Ja, man kann halt nicht trinken, mehr ist nicht drin. Ja. Und das ist halt eigentlich auch schon total beschissen für das Kino-Konstrukt. So, kommen wir zurück zur Frage. Also, ich würde sagen, ich habe es echt immer so gemacht, ich habe wirklich was gekauft, also ich habe dann entweder ein Bier gekauft und habe mir dann 2 Snacks erlaubt, 2 verschiedene Arten, sei es so einmal so Süßkram und dann vielleicht noch was anderes, so in Richtung nicht Chips, weil ich nehme keine Tüte Chips mit, das fühlt sich kacke an,
ja,
das fühlt sich asozial an, man nimmt keine Tüte Funny Frisch mit ins Kino und macht die dann so auf, eine Riesentüte und isst die dann, so das macht man nicht, aber ich nehme zum Beispiel dann eine kleine Tüte vegane Gummibärchen oder so mit oder vielleicht sowas ähnliches oder ein bisschen Lakritz oder irgend so ein Scheiß, weil ich Lakritz-Fan bin.
Ganz kurz Einschub, ich finde tatsächlich goldene Regel, die auch hier in die Lebensbibel gehört, man darf ausschließlich Dinge mitnehmen, die beim Öffnen ein initiales Geräusch machen und danach keine weiteren Geräusche mehr. Also Chipstüte ist ja genau das Ding. Du machst sie einmal auf, ist laut und dann bei jedem Mal reingreifen.
Ich kann's auch nicht, ne? Ich finde selber.
Jeder.
Ich hatte schon ein paar Mal, ich habe dann auch ein, zwei Mal bin ich so on the fringe gegangen. Dann war ich in dem Segment, wo ich mich selber geschämt habe für das, was ich gemacht habe, nämlich Geräusche. Und dann so versucht habe, so ganz leise etwas zu essen.
So unwürdig.
Und gefühlt wirst du immer lauter.
Du wirst lauter, ja, natürlich.
Je sneakier du versuchst zu essen, umso lauter wirst du. Es ist schlimm. Deswegen Chips auch absolut fehl am Platz.
Ja, ja.
Absolut fehl am Platz. Also meistens sind wir echt so gegangen. Entweder habe ich mir halt ein richtiges Bierchen dann für die gefühlt 7 Euro dann gekauft, habe irgendeinen Snack mitgebracht oder... Keine Ahnung, weil Sarah war da auch mal so Fan. Ich meine, irgendwann waren wir mal Vegetarier, dann vielleicht zu Käse-Nachos, dann irgendwann vielleicht zu Tortillas mit dieser Salsa, die dann klar gehen oder so. Dann holst du die, auch ultra teuer. Dann nimmst du dir einmal halt so Sweets noch mit und dann hatte ich im Rucksack vielleicht noch so 3 kleine
Ein bisschen
Bier
Schokolade oder so. Vielleicht oder sowas,
ja,
ne?
Ja, so
okay. Okay, also du bist ja wirklich, aber das ist ja sehr moderat. Und würdest du sagen, das ist auch die Benchmark für alle anderen? Oder fändest du es okay,
ich finde, ja.
Wenn jetzt mehr eine Vierergruppe kommt und jeder hat einen E-Spack und macht den einfach voll?
Nee, das ist asozial.
Aber warum?
Das ist zu viel.
Dem Kinobetreiber gegenüber, der ja im Zweifel genug Geld hat, keine Ahnung, oder den anderen, deinen Sitznachbarn, weil du halt auf einmal dein Buffet auffährst?
Ja, das.
Okay. Ja, okay. Weiß ich noch nicht genau, ich glaube, ich bin da toleranter, aber ich find's okay. Also ich habe
2 Sachen darf man mitnehmen.
Okay.
2 Sachen darf man mitnehmen, entweder 2 verschiedene Snacks oder ein Snack und Getränk/Ke, je nachdem, wie gut deine Blase ist.
Okay, fein. Okay, fair. Gut. Willst du noch eine Frage haben?
Gerne.
Okay, pass auf. Das ist eine Frage, ich weiß nicht, es kann jetzt sein, dass ich sie dir schon mal gestellt habe, ich weiß es nicht, aber das ist eine, die ich wirklich schon sehr, sehr lange mit mir rumschleppe und ich weiß nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe oder nicht. Wir sind beim Thema Begrüßungen, vor allem Begrüßungen unter Männern, würde ich sagen.
Mhm.
Gerne im Sportkontext, muss aber auch nicht sein. Es geht um das Thema Checks. Ja? Also jeder hat ja Checks. So, mhm. Früher gab es wirklich eine komplette Wissenschaft an, wie begrüßen wir uns? Oh, ne? Du hattest
Moment,
Leute,
du
die
genau
du unterschiedlich...
Wusstest, ja, da kommt voll. Der Coole gerade zu mir, der Beliebteste
was ist
der
es,
Stufe.
Was ist es, ja. So, pass auf, ich will von dir eigentlich nur wissen, in Anführungsstrichen, wie viele Körperteile dürfen bei einem Check involviert sein, wie viele verschiedene und wie lange darf er sein? Also wie tolerant bist du da, wenn Leute wirklich eine komplette Choreografie haben? Oder ist es dann wirklich, ist manchmal weniger mehr, sind es einfach... coole 3 Bewegungen, die aber sitzen und so. Also wie geht man damit um mit dem Thema Checks?
3,5 Sekunden als Länge würde ich einloggen. Und Körperteile, boah, es ist schwierig. Jetzt, wenn du jetzt sagst, also der Klassiker ist ja, du machst halt den coolen, den Chuck so, nicht dieses, man gibt die Hand hin, sondern du machst das, wo das Geräusch kommt. So, ich mache gerade eine Bewegung, die ihr nicht seht. Aber ihr wisst alle genau, oh mein Gott, das war sehr gut.
Ja.
Scheiße.
Auch gut.
Ja, so du machst den und der Klassiker ist ja, was auch so ein guter Go-To-Move ist, weil dann ist man schon so Bro-mäßig unterwegs, ist man gibt sich den und dann gönnt man sich so diesen Schulter an Schulter. Schulter an Schulter und inzwischen, ich bin ja auch also bei Leuten, die ich mag, bin ich ja dann auch ein Hugger.
Ja, Hugger, ne.
So, auf jeden Fall, aber es gibt ja dann auch schon so diesen, man gibt sich einmal, so begrüßen wir uns glaube ich auch, wir geben uns so Check und dann umarmen wir uns.
Ja, irgendwie
und dann gibt's
so
die Zwischenstufe, dann machst du Check und dann machst du so der linke, also jeweils der linke Arm geht dann so hinten auch rauf und du so Schulter an Schulter, so eine halbe Umarmung. Wie viele Körperteile sind da im Spiel, deiner Meinung nach?
Weil in dem ja Fall Arme,
Schulter,
und Schulter.
Arm,
ja,
Torso,
so.
Irgendwie.
Nee,
Brust,
das sind für mich 2. Also das sind für mich 2. Für mich zählt zum Beispiel, sagen wir mal, der Oberkörper, der Torso erst, wenn du jetzt sagst, wir springen nochmal hoch und machen unsere Bäuche aneinander oder sowas, ne? Dann ist das nochmal ein extra Körperteil.
Boah, das ist halt krass, weil ich würde sagen 2, aber das ist schon Hardliner-Meinung, glaube ich. Vielleicht mache ich noch so ein bisschen Puffer und sag dann, bei 3 ist die Grenze. Nicht mehr als 3.
3 ist die Grenze und wirklich kurz, also 3,5 Sekunden. Finde ich okay.
Ja.
Ich habe da gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, außer dass ich wirklich, also diese Petition hier wirklich machen muss. Füße sind verboten. Füße und Beine sind verboten. Also jeder Check wird uncool in dem Moment, wo es unterhalb des Bauchnabels geht, wo die Leute wirklich anfangen, dann da irgendwie die Hacken aneinander und es sieht immer affig aus. Die guten Checks sind die oben. Upper Body Checks. Only.
Ja.
Wirklich Upper Body Checks.
Und Rejecten finde ich auch unterschätzt. Also dieser Klassiker mache ich auch super gerne. Jemand haut mir die Faust hin, dann mache ich entweder, haue ich mit der Faust so seitlich drauf.
Ja, oder flache Hand drauf.
Flache Hand. Und das ist eigentlich, wenn man es gut macht, dann ist es sehr, sehr gut.
Das ist genauso wie, wenn dir jemand irgendwie entgegenkommt und du weißt, man muss sich jetzt ausweichen und dann weichen beide aus und dann weichen beide wieder zurück aus. Das ist genauso mit so Faust oder offener Hand, ne? Dann wechselst du 3-mal zurück und dann wird es immer so cringe. Und man kann sich der Situation nicht entziehen und dann umarmt man am Ende so mit der offenen Hand die Faust von dem anderen und weiß schon, ja, komm. Also aus uns beiden wird halt einfach nichts mehr, so eine Freundschaft beendet. So. 3. Frage, die ich für dich habe. Pass auf, haben wir auch gestern schon drüber gesprochen. Szenario, du verleihst einen Gegenstand an irgendjemanden. Passiert häufig, weil man hat gute Freunde und leiht irgendwas aus und so. vielleicht mal ein Buch, wenn es klein ist, vielleicht auch mal was Größeres, eine Bohrmaschine oder so Handwerkszeug, ne? Passiert ja einfach häufiger, oder wie in deinem Fall oder in eurem Fall eine Senseo-Kaffeemaschine, also schon relativ
Nespresso.
Großes, ja, oder
Nespresso, nicht Senseo.
Großes, wertvolles Gerät, ja. Und so. Und wir sind uns hoffentlich alle einig, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt dieses Gerät, dieses Item, den Besitzer wechselt. Also wenn du mir ein Buch leihst und ich das x Monate oder was auch immer was besitze, ist es irgendwann einfach meins. Es ist dann meins. Und du hast keinen Anspruch mehr darauf, das zurückzufordern. Das ist dann verwirkt. Es ist meins. Also ich hoffe, da sind wir uns erstmal einig. Wenn nicht, musst du es erklären. Falls ja, ab wann? Oder ist das noch gestaffelt nach Warenwert und so? Also,
ich glaube, es gibt sogar ein Gesetz oder so. Oder gibt es in den USA
ein Gesetz? Oh, das gibt es, glaube ich, wirklich.
So? Ich glaube, es gibt mindestens in den USA, wenn nicht sogar auch bei uns, ein Gesetz.
Ich glaube, du hast recht.
Nachdem das wirklich so ist. Weil du dann auch so lange den Artikel oder das Ding besessen hast und dann vielleicht auch gepflegt hast, dass es dann wirklich einfach effektiv
deins
ist.
Stimmt, das ist echt so ein Ding.
Das kann halt sein. Also es ist halt wirklich der konkrete Fall, dass Daniel Wernitz uns mehr oder weniger die Kaffeemaschinen geklaut hat. Also Sarah hat netterweise irgendwann mal zu unserem ersten Projekt unsere Nespresso-Maschine mitgegeben. Aber jetzt kommt auch schon die erste Anekdote, wo ich sage, ey, damit haben wir eigentlich schon so unser Recht verwirkt, irgendwie noch was zu sagen. Wir haben die damals abgegeben, weil Nespresso-Maschinen mit den Kapseln, hier George Clooney und so, wofür der geworben hat, ist lecker, ist wirklich lecker, auch so ein Espresso aus der Maschine zu bekommen, aber ist halt ultra Schmutz.
Ja.
Also dieses ein Espresso aus so dieser Plastikkapsel, ja, alles davon geht in den Waste, ja. Das ist so wenig nachhaltig, wie es eigentlich nur geht an so einer kleinen Sache. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir nicht mehr so, das ist halt echt kacke, können wir nicht hinterstehen, benutzen wir nicht mehr und dann lass uns die doch weggeben. Ich habe die, glaube ich, einmal versucht, bei eBay Kleinanzeigen reinzutickern, dann wurde es mir wieder zu dumm, habe ich gelassen und dann haben wir gedacht, komm, stellen wir sie dahin und wenn sie danach weg ist, dann ist sie weg. So, damit bin ich reingegangen und ganz ehrlich, Sarah kann dann auch nicht mehr fordern. So, jetzt ist es aber passiert, dass wir irgendwann festgestellt haben, nach so 9 Monaten gefühlt, dass es jetzt neu ist. Du kannst dir so Kapseln kaufen, die nachhaltig sind, weil die machst du dann auf und du machst ähnlich wie bei so einer Siebträgermaschine, machst du einfach den Kaffee dann da rein, machst es zu und steckst es als Pad da rein, kannst es danach wieder rausnehmen, also wirklich.
Das ist super, so geil, das ist wirklich so geil.
Und was dann auch genauso gut schmeckt natürlich, wie sonst einfach mit diesen Espresso-Maschinen und auf einmal ist es halt wieder attraktiv geworden, diese Maschine zurückbekommen. Sie ist aber jetzt seit über einem Jahr nicht mehr in unserem Besitz und steht jetzt seit mindestens einem halben Jahr bei Daniel, ja,
leid,
und seiner Freundin in der Küche.
Sie
und ich sage auch, sie gehört uns schon längst nicht mehr. Also wirklich schon längst nicht mehr. Ich würde sagen, die Grenze, also wenn du etwas verleihst oder wenn, also in so einem Szenario, das was ich jetzt skizziere, ab 3 Wochen hast du das Recht, das erste Mal so nachzufragen.
Mhm.
Wenn dann weitere 2 Wochen nichts kommt, ist der Moment, wo du es zurückfordern musst.
Mhm.
Und ich sage, ab 3 Monaten hast du kein Recht mehr.
Wäre auch bei meinen, also wäre bei mir auch genau die Grenze gewesen, ab, ja, wirklich ab 3 Monaten, ab 1 Quartal, ist einfach nicht mehr deins, Bruder.
Nein.
Und dann finde ich, da muss auch genau diese, also dann darf es nicht nur faktisch, sondern auch moralisch sozusagen in den Besitz übergehen, ne? Also es darf dann nicht mal noch so sein, ja, du hast ja immer noch meine Kaffeemaschine, aber irgendwie gehört sie mir nicht mehr, sondern es ist dann einfach deine.
Ja.
Also die gehört dir und das darf auch im Gespräch nicht mehr aufkommen, es ist einfach deine. Du kannst sie dann theoretisch dem anderen wieder ausleihen und sagen, ich leihe dir meine Kaffeemaschine, weil ich nett bin. Und das muss dann aber auch als nette Geste und nicht so als, weißt du, nicht als, ja gut, es ist ja eigentlich noch mein, nee, ja, es ist nicht eigentlich, es ist nicht deine. Es ist das Gleiche, als wenn sie nie deine gewesen wäre.
Er hat
wäre
sie wahrscheinlich entkalkt, 1-2 Mal, ja, was da für Arbeit rangegangen ist. Der hat da investiert.
Ja, es ist so, als wäre es nie deine gewesen.
Das sage ich jetzt auch nochmal. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich weiß, dass Sarah diesen Volleyball-Podcast hört. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hört, aber wenn du es hörst.
Das wäre ein ziemlicher Affront in mein Gesicht auf jeden Fall, wenn sie es nicht machen würde.
Das ist ein Kampf, den du alleine austragen musst. Ich werde da keine Aktien reinstecken. Diese Kaffeemaschine gehört nicht mehr uns.
Finde ich gut. Meinst du, wenn wir diese Regel ansetzen, dass du mehr Dinge im Laufe deines Lebens quasi über Osmose dir angeeignet hast? Oder, also ist das bei dir netto ein Gewinn oder ein Verlust, wenn es nach 3 Monaten ist? Also hast du viele Dinge, die dir eigentlich vielleicht nie gehört haben oder hast du mehr verliehen?
Oh, ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil jetzt so 1-2 Volleyball-Leute werden sagen, gerade ist halt so ein Ding, ich habe jetzt gerade das Fahrrad von Olaf zum Beispiel,
ja,
das hat er mir jetzt auch geliehen. Er wird jetzt diese
deins.
Episode dann vielleicht hören. Ich habe noch 1,5 Monate.
Es ist bald deins.
Er wird sagen, das ist Quatsch. Das ist halt blöd, aber ich mache, glaube ich, beides nicht. Also ich bin okay. ich bin nicht der Typ, ich leihe mir was. Und ich bin auch nicht der Typ, ich verleihe Sachen,
ja, okay,
eigentlich.
Ich glaube, ich bin netto plus. Also ich habe wirklich eher so auf der Buch- oder so Kleinigkeiten-Ebene halt irgendwann mal geliehen. Und dann irgendwann hatte ich sogar meine Ecke dafür in meiner Wohnung für, das sind Dinge, die nicht mir gehören, die ich jetzt nochmal irgendwem zurückgeben muss. Mittlerweile alle meine, also nach der Regel wirklich komplett einfach, ne, sind jetzt mir. Ich würde verleihen, wenn man mich fragen würde, aber ich glaube, jetzt gehe ich damit auch restriktiver um. Also so, 3 Monate sind schon schnell vorbei, ne?
Ja, wir sind auch nicht gut da drin, dann die Fristen einzuhalten.
Ja, und ich würde ja genau wie mit der Pizza, ich würde ja nicht sagen, ey, ich krieg noch 10 Euro von dir, würde ich auch nicht sagen, ey, Entschuldigung, ich krieg noch bitte mein Buch wieder. Dann würde ich auch sagen, gut, das ist abgeschrieben quasi, geht so in der Buchhaltung, so auslaufender Post ist weg, ey. Ist nicht mehr meins.
Boah, da würde ich jetzt gerne mal wissen, so, ne? Da werden jetzt ein, zwei Leute denken, fuck man, ich krieg das nie wieder.
Ja, aber vielleicht gibt's auch Leute, die sagen, geil, ich habe gerade einen neuen Fernseher. Also quasi, weil sie sich den mal für 3 Monate geliehen haben, so, und der gehört jetzt halt dir.
Leihen ist eh ein verrücktes Konstrukt, ey. Ja, deswegen. Finde ich gut. Ja. Sollten wir so stehen lassen.
Passt für mich auch. Ja. Gut.
Du hast mir noch ein paar Fragen ausgeliehen, ich glaube, die machen wir nächste Episode.
Machen wir nächstes Mal, finde ich.
Machen wir nächste Episode. War auf jeden Fall sehr, sehr bummelig gewesen. Wir genießen jetzt hoffentlich nochmal 1-2 Tage. Werden so uns morgen, glaube ich, mal ordentlich einen in den Kahn jagen. Mal ordentlich hier 8-armig einen reinorgeln, oder wie war das
nochmal? Schön einen hinter die Rüstung schmieren, ne?
Mal so 1-2 Glasmantelgeschosse des Kalibers 0,33. Sich mal hinter die Binde kippen.
Ich habe keine mehr. Ich aber ich bin mehr. ich bin wirklich irgendwann mal auf so einer Seite gelandet, wo so 50 Stück davon standen. Und natürlich am Anfang mit diesen Klassikern, die jeder kennt. Ja. Aber da waren Perlen dabei, wo
wie
ich mich wirklich,
die Menschen werden,
ja, wo ich mich ohrfeigen kann, dass ich das nicht weiß. So genau, das sind die Leute, die das machen, sind die gleichen, die sich lustige Namen für Fußballteams ausdenken. Und ohne Scheiß, wir haben letztens Tennis-Abschluss, Saisonabschluss quasi, waren ein bisschen Boseln und so. Hatten 4 Teams und brauchten halt irgendwie kreative Teamnamen und so und keiner hatte Bock, sich was auszudenken. Also habe ich kurz am Handy gegoogelt und so. Halt lustige Fußball-Teamnamen, keine Ahnung was. So, dann landest du natürlich bei den Klassikern, so Fellazio Rom, Juventus ja. Urin und so, ja. Ne, so die Klassiker. Aber was mir richtig gut gefallen hat, war, und das, den Teamnamen haben wir dann auch genommen, war Ballert das da rein Istanbul. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe in diesem Team gespielt. Ja, ich habe für Ballert das da rein Istanbul.
Du hast diesem Team hoffentlich alle Ehre.
Gemacht. Nee, ich war wirklich außerordentlich schlecht. Aber naja, ist wie es ist. Ey, es war mir ein Fest. Hat Spaß gemacht.
War schön. Ey, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Chat.
Bestimmt.
Macht's gut.
Ciao.
Oh, das war so schlecht.
Ich kann noch einen machen.